Sprüche 18, 14, da heißt es, der Geist des Menschen überwindet jede Krankheit. Der Geist, also dein Geist, und das ist die Medizin. Das ist Aspirin, das ist Tablette, das ist Spalttablette, das ist die Droge. Dein Geist überwindet jede Krankheit. Sprüche 18, 14. Lies das durch. Davor und danach. Also wenn du richtig eingestellt bist. Aber da heißt es doch, einen zerschlagenen Geist, wer kann ihn aufrichten? Dein Geist, wenn du diese innere Stärke hast, innen drin Kraft hast und sagst, ich nehme das nicht an, ich akzeptiere das nicht. In Erfurt, da als die Pest im 30-jährigen Krieg wütete, da war ein evangelischer Pfarrer, der hat pro Tag bis 70 Pesttote beerdigt. Und er hat gesagt, mir macht es nicht aus, Gott in mir. Und er hat die Pesttote beerdigt, war kühn und mutig und so weiter, weil er das nicht angenommen hat. Andere, die sind gestorben, als sie schon von der Pest was gehört haben. So, wir können Panik und Angst bekommen noch und zugrunde gerichtet werden, schon durch das negative Denken, Inflation, Arbeitslosigkeit. Was ich befürchtet habe, das hat mich getroffen, sagt Hiob in einem seiner Worte. So ist es wichtig, dass wir einen starken Geist haben. Und deshalb, wenn der Geist verwundet ist heute, vergiss das. Kannst einpacken und nach Hause gehen. Bist ruiniert. Wenn du Bedenken hast, wenn du nicht glaubst, gestern haben wir gehabt, also du kannst geheilt werden, und zwar geheilt, indem du schon von vornherein nicht zum lieben Gott kommst und sagst, bitte heile mich, sondern du kommst perfekt, wenn ich den Saum seines Kleides berühren könnte, bin ich gesund. Schon mit einer perfekten Lösung, mit einer perfekten Antwort, mit einem perfekten Gebet und sagst, danke Jesus, ich berühre dich und jetzt in deinem Namen werde ich geheilt. Wir brauchen also einen Geist der Festlegung. Damit fängt es ja auch alles an. Ich muss mich festlegen auf Gesundheit, festlegen auf Erfolg, festlegen auf Sieg, festlegen auf Segen, festlegen auf Fortschritt, festlegen auf Wachstum, festlegen, Geist der Festlegung. Ich kann mich festlegen und sagen, mit 40 bin ich tot. Gott sei Dank, dass ich das nicht gemacht habe. Hätte es nicht überlebt. Aber ich kenne Leute und es ist furchtbar. Es ist furchtbar. Mein Großvater ist mit 40 gestorben, mein Vater ist mit 40 gestorben und ich werde auch mit 40 sterben. Geist der Festlegung. Oder bin Alkoholiker und ich muss damit leben oder anonymer Alkoholiker. Das ist noch schlimmer. Weiß keiner, dass du ein Alkoholiker bist. So anonymer, versteckter. Weißt du, wenn ich mich festlege auf Krankheit, festlege auf Probleme, festlege auf Sorgen, festlege auf Armut. Also wir haben jetzt Inflation, teure Zeiten. In den USA, da gab es eine Geschichte, da sind ja Leute von Tellerwäscher zum Millionär geworden. Und da gibt es eine Geschichte, da war ein Mann, der hat so Snackbude gehabt, also Imbissbude gehabt an der Straße, an der Schnellstraße, hat einfach ein Schild hingestellt, hier frische Brötchen, gute Würste. Und hatte verkauft und das Geschäft lief gut. Und dann hatte er das größere Schild hingestellt, weil das Geschäft so gut lief, die Leute sollten sehen und hat das Schild immer vergrößert und ein riesiges Schild dann hing über die Straße. Hier frische Brötchen, gute Würste und Imbiss und so weiter. Und die Leute haben angehalten und das wurde voller und voller. Und dann hat er auch einen Sohn gehabt und sein Sohn durfte studieren, war auf der Uni in der Stadt. Und dann der Vater hat Antrag gestellt oder Auftrag gegeben, noch ein größeres Schild. Sollte fast über die Straße das Schild hängen. Hier frische Würstchen und hier gute Brötchen etc. 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 Und dann kommt der Sohn und sagt, Vati, du hörst keine Zeitung, du hörst kein Radio, du siehst kein Fernsehen. Du weißt nicht, wir stecken mittendrin in einer Wirtschaftskrise. Und dann sagt, mein Sohn studiert, mein Sohn muss wissen, mein Sohn liest Zeitung, mein Sohn hört Radio, mein Sohn sieht Fernsehen. Er muss wissen, wir stecken mittendrin in der Wirtschaftskrise. Ich kann nicht so ein großes Schild hinstellen. Und fing an zu verkleinern und zu verkleinern. Und am Ende war er genauso weit wie vorher. So, es hängt von deinem Glauben, von deiner Einstellung. Und deshalb, je mehr du liest, je mehr du hörst negative Nachrichten, desto pessimistischer wirst du. Also mit wem ich umgehe, womit ich mich beschäftige, das infiltriert mich, das macht mich stark oder schwach. Deshalb David ermannte in Gott. Wie hat er das gemacht? Hat sich nur an Gott trainiert, sich mit Gott beschäftigt, mit Gott geredet, Gedichte über Gott geschrieben, Gott gepriesen. Und je mehr du Gott preist, jetzt wo Halloween ist, im Radio habe ich, gerade als ich herfuhr, im Radio habe ich gehört, dass mit Halloween, da passiert das, also eine Studie, da passiert mehr Verbrechen, mehr Bösartigkeit und so weiter, weil die Menschen das Böse anbeten, das Böse verherrlichen, das Böse in die Mitte stellen, die bösen Geister und diese Geister manifestieren sich. Das, was du anrufst, was du anfliehst, was mit wem du dich beschäftigst, was du groß machst, solche Gespenster, Masken und Geister und Dämonen, die werden kommen an die Arbeit, die kommen zum Zug. Deshalb, ich will mich mit Gott beschäftigen. Halleluja. Der verwundete Geist liest zuerst einmal von Hiob 24. In Hiob 24 von Vers 13, nur ein paar Verse, zuerst als Einstieg zu dem, was ich sagen möchte. Diese Welt ist verwundet. Diese Welt ist ruiniert. Der Teufel hat sie alle irgendwo fertig gemacht. Jeder von uns ist irgendwo fertig gemacht worden. Ob in der Schule, ob von den Eltern. Du kannst nichts, du bist nichts, aus dir wird nichts. So, also die blöde Kuh. Wenn du das irgendwo schon gehört hast, du Dummkopf. Deshalb heißt es in der Bibel, du sollst so niemanden Narr sagen. Und wer Narr zu irgendjemandem sagt, du Dummkopf, der ist des höllischen Feuers schuldig, weil er hier jemand verletzt, und zwar ihn in die Hölle bringt. Runterzieht. Du Narr. Also kapierst du nicht, bist du wirklich blöd? Und das, wie oft hast du solche Aussprüche vom Lehrer gehört, von Chef oder Meister gehört oder von Kollegen gehört und so weiter? Das habe ich dir schon so oft erklärt und du kapierst das nicht. Weißt du, und am Schluss glaubst du, dass du ein Blödejan bist. Weil diese Verletzungen, die setzen sich fest wie ein Stachel, wie ein Pfahl im Fleisch. Und die sitzen nachher fest. So, und Hiob heißt es, aus der Stadt stöhnen Sterbende. Der erschlagenen Leben schreit laut. Ist kein Licht. Da erhebt sich der Mörder, und wenn es dunkel ist, also immer in dunklem Verborgenen, da arbeiten diese Fürsten, Mächten und Gewalten, tötet Elende und Arme in der Nacht, gleicht er dem Dieb. Also aus der Stadt hört man Stöhnen, Stöhnen, Stöhnen. Der Teufel arbeitet im Verborgenen, im Dunkeln, im Untergrund, im Unterbewusstsein, in der Unwissenheit. Und je weniger die Leute wissen vom Wort Gottes, desto stärker ist der Teufel. Er arbeitet mit der Unwissenheit der Leute. Wenn du weißt, es kann mir nicht schaden. Und Jesus sagt, die an mich glauben, wenn sie was Tödliches trinken, wird es ihnen nicht schaden. Wenn du weißt, Gift kann mir nicht schaden. Wenn du diese innere Überzeugung hast, Jesus in mir ist stärker als jede Giftpulle. Du wirst Gott nicht versuchen und Gott nicht provozieren. Aber wenn wir etwas Tödliches mal trinken müssen, wird es uns nicht schaden. Der Teufel arbeitet also mit Unwissenheit. Aber wenn du es weißt, es ist Gift, und dann sagst, Jesus, beschütze mich, und du das Blut Jesu in Anspruch genommen hast, wirst beschützt. Denn der Herr ist unser Schild und unser Schirm und so weiter. Richard Wurmbrand erzählt in seinem Buch Gefoltert für Christus. Übrigens, ich wollte sagen, wir haben einen guten Büchertisch draußen. Dort könnt ihr Bücher kaufen, es sind auch Kalender zu haben, etc. So, Richard Wurmbrand erzählt in seinem Buch Gefoltert für Christus, dass irgendwo in der Sowjetunion, da wurden Christen verfolgt, und da war ein Bruder im Gefängnis, der hat immer gesagt, Markus 16, das ist meine Stärke. Und dann haben die nachgeguckt, was in Markus 16 steht. In meinem Namen werden sie auf Kranke die Hände legen, in meinem Namen werden sie das tun, in meinem Namen werden sie das tun. Und wenn sie etwas Tödliches trinken, wird es ihnen nicht schaden. Da ich gesagt, wollen wir sehen, ob deine Bibel wahr ist oder nicht, oder alles nur Humbug ist, oder alles nur Lügen sind in der Bibel. Und dann kam der Offizier mit der Pulle von Gift, hat dem Köter, seinem Hund, was gegeben, oder dem Hund, der dort, der im Lager war, gegeben. Und als er davon was genascht hat, ist er umgefallen, tot umgefallen. So hat er gesagt, und jetzt sind sie dran. Und dann hat er nur ein Gebet gesprochen, ganz kurzes Gebet, lang konnte er gar nicht mehr beten, oder gab auch keine große Zeit zum Beten, hat er gesagt, danke Jesus, und ausgetrunken. Und nicht umgefallen. Und weißt du, was passiert ist? Dann sagt der Offizier, hier, gibt er den Pass, sein Parteibuch zurück, sagt, ich möchte diesen Gott haben, der hier den Mann am Leben erhalten hat. Er wusste, dass es Gift. Er wusste, dass es Gift ist, und er hat am Hund gesehen, dass es gewirkt hat, dass es nicht nur Wässerchen war. Aber, weißt du, wenn wir in Notsituationen sind, Gott ist stark und Gott ist stärker. Und wir dürfen uns auf Gott verlassen. Okay, in der Stadt. Überall Sterbende, Stöhnende, Erschlagene. Und je dunkler das ist, je weniger Gottesbewusstsein da ist, je weniger Gottesfurcht da ist, desto mehr Elend und desto mehr geistliche Armut ist vorhanden. Der Teufel arbeitet mit Feigheit der Leute noch. Versucht immer wieder, jemand auszuspielen, auszutricksen, dann Angst, aus Angst. Die größte Supermacht der Welt ist Angst. Die Russen haben Angst vor den Amerikanern, Amerikaner vor Russen. Und was weiß ich, jetzt haben sie Angst vor dem Iran, dann haben sie Angst vor Korea, Nordkorea. Die haben alle Angst. Die Welt hat Angst. Und ganz besonders von den Verletzungen der Seele. Weißt du, wer von den Verletzungen der Seele am allermeisten profitiert? Die Pharmaindustrie. die profitiert am allermeisten von den Verletzungen der Seele. Da wird alles verdrängt, unterdrückt etc. Und sie lösen kein Problem, aber sie vertreiben und unterdrücken das und verdrängen einiges. Das machen sie. Gott will die Probleme lösen, die Verletzungen der Seele lösen. Wer Lieder singen will und Musik machen möchte auf ein Instrument, eine Geige oder was es auch immer ist, und das Instrument Risse hat, kannst du nicht spielen. Und solange dein Leben Risse hat, Verletzungen hat, kannst du keinen gescheiten Ton aus deinem Leben rausbringen. Kannst du nicht Gott loben und preisen, wie du es gerne möchtest. Zuerst müssen die Risse gekittet, geklebt werden. So, also ein kaputtes Instrument gibt keinen gescheiten Ton raus. Darum, der Geist des Menschen, Sprüche 18, 14, der Geist des Menschen überwindet die Krankheit. Der Geist des Menschen überwindet die Krankheit. Egal, ob es Krebs ist, egal was es ist, wenn du im Geist bist. In welchem Geist ist natürlich noch nicht gesagt hier. Wir haben noch nicht darüber gesprochen. Aber wenn du im Geist stehst, wenn du geistlich lebst, wenn dein Geist in Gott begründet ist, überwindest du jede Krankheit. Doch einen zerschlagenen Geist, wer kann ihn aufrichten? Das ist eine Frage. Du siehst also, wo Heilung kommt, durch den Geist. Wenn aber der Geist zerbrochen ist, kann dem Menschen nicht geholfen werden. Wenn der Geist angeschlagen ist, und wie oft bist du angeschlagen worden, da hilft die beste Medizin nicht, der beste Arzt nicht, die beste Therapie nicht. Hier muss zuerst mal an dem Geist gearbeitet werden. Also bevor wir für Kranke beten, sollte man zuerst einmal geistliche Behandlung vornehmen und den Menschen im Geist aufbauen, im Geist motivieren und sie voll des Heiligen Geistes machen, damit wirklich die Menschen Rückhalt, Rückgrat bekommen und voll sind. Ein leerer Sack hält sich nicht, ein leerer Sack steht nicht. So, man muss also Inhalt haben und das Leben eines Menschen braucht zuerst Inhalt, bevor es sich aufrichten kann. Hier muss zuerst mal der Geist des Menschen beflügelt werden. Also der Geist muss stark gemacht werden. Du brauchst eine geistliche Mobilmachung, bevor du körperlich gesund wirst. Der Geist muss belebt werden. Zuerst müssen Sünden, Sorgen, Ängste entfernt werden. Ich habe diese Woche ganz tolle Erkenntnisse euch weitergegeben. Man kann das nur weitergeben, das, was Gott irgendwo mal einem geschenkt hat. Wenn du sagst, ich bin gesegnet. Halleluja. Wer hat das ausprobiert? Das funktioniert. Beim Treppensteigen, jede Treppe, ich bin gesegnet. Wenn du Waldlauf machst, das ist für dich, für deinen Waldlauf. Ich bin gesegnet bei jedem Schritt, bei jedem Atemzug. Ich bin gesegnet. Weißt du, da wird der Geist aufgebaut. Man redet sich ein, zwar auf der einen Seite sagen die Menschen, aber man redet sich sowieso so viel ein. Man redet sich Ängste ein, man redet sich Sorge ein, man redet sich Krankheit ein, man redet sich alles Mögliche ein. Warum soll ich mir nicht Gesundheit einreden? Warum soll ich mir nicht Kraft einreden? Warum soll ich mir den Heiligen Geist nicht einreden? Halleluja. Und ich lerne einzureden. Und über das laute Reden, dieses laute Bekenntnis, kommt Sieg und Segen in mir. Ich rede mir auch Jesus ein, in seinem Namen. Ich proklamiere den Namen Jesus und ich habe Sieg. Und ich habe Kraft und Stärke. So, zuerst muss, also damit man dem Menschen helfen kann, muss man ihn zuerst geistig aufrichten, aufbauen, aufmöbeln und so weiter. Die Seele muss aufgerichtet werden. Dir soll so gehen, wie es deiner Seele geht. Johannesbrief. Dir soll so gehen, wie es deiner Seele geht. Dein Geist muss angeheitert werden. Vielleicht muss man einen Witz erzählen. Vielleicht muss man ein bisschen was vom Leben, dir Spaß erzählen, dir Freude machen. Vielleicht, ja, und in der Bibel steht sogar, ein Schluck Wein, ein Glas Wein erheitert die Seele, bringt Freude in die Seele. Trinkt nicht nur immer Wasser. Nun, weil wir sehr viele Alkoholiker haben, muss ich sagen, hört auf zu trinken. Aber ich muss auch wieder auf der anderen Seite so tolerant sein und so großzügig sein. Wein erheitert die Seele. Wenn ich die Sprüche lese, dann lese ich so viel. Wein erheitert die Seele. Und deshalb, wir sollen nicht voll von Wein, süßen Wein werden, sondern voll Heiligen Geistes werden. Aus dem Wein kommt unordentliches Leben. Und aus dem Heiligen Geist kommt ordentliches Leben. Aber du siehst, wie das zusammenhängt. Die Seele ist manchmal ermattet, erschlafft. Zuerst muss der Geist Lebenslust bekommen. Der Mensch muss guter Laune werden, muss beschwingt werden. Und kein Mensch will in den Krieg ziehen mit schlapper Musik, mit träger Musik, mit depressiver Musik. Schau doch die ganze Militärmusik. Zack, 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 da marschieren die Armeen, dass die Brücken einstürzen, wenn sie im Gleichtakt anfangen zu marschieren. Musik belebt den Geist. Die Dämonen fahren aus beim David, wenn er anfing da Musik zu machen, anfing zu klimpern, dann fuhren die Dämonen aus. Und zuerst muss der Geist beschwingt werden, damit du auflebst. Damit du überhaupt mal das alte Laub abschüttelst und was Neues in deinem Leben aufsteigen kann. Zuerst muss also der Kummer aus deinem Leben weichen und verschwinden. Du musst entsorgt werden. All diese Dinge müssen entsorgt werden. Und hier musst du erst aufgeklärt und belehrt werden. Freue dich. Die Freude am Herrn ist unsere Stärke, ist unsere Gesundheit. Also die kranke Seele braucht Freude, braucht Spaß, braucht Lust, braucht Leben, braucht Liebe. Muss also neu aufgewickelt werden. Zuerst mal abgewickelt und neu aufgewickelt. Denn wir sind manchmal falsch gewickelt. Unser Leben ist falsch aufgerollt und Gott möge uns helfen, richtig, dass wir richtig aufgerollt werden. Der Teufel kann dich nur überwinden. Jetzt hör mir zu, das hat mir Gott gesagt und so. Und deshalb, ich denke, das ist viele Sachen, was ich hier rüberbringe, habe ich Impulse. Gestern habe ich den ganzen Tag daran gearbeitet, weil ich habe gesagt, Herr, ich möchte nicht irgendetwas bringen, was die Leute schon alles wissen, sondern Dinge, die die Leute noch nicht wissen oder nicht so gehört haben. Und da hat Gott mir gesagt, ich soll sagen, der Teufel kann uns und kann dich, mich nur überwinden, wenn wir nicht voll Heiligen Geistes sind. Wenn wir voll Heiligen Geistes sind, dann macht den großen Bogen um uns. Dann lässt uns in Ruhe. Dann fürchtet er sich vor uns. Immer wenn wir leer sind, werden wir angegriffen. Immer wenn wir leer sind, werden wir angegriffen. Wenn der Heilige Geist von einem gewichen ist, sind wir nicht mehr zu retten. Deshalb betet David einmal, Herr, nimm deinen Geist nicht von mir. Verwundungen. Wie kommen Verwundungen in unserem Leben? Lass uns auch da ein paar Gedanken ganz schnell machen. Wenn wir vom Weg abkommen, der Mann, der unter die Räuber fiel. Wir haben diese Geschichte vom barmherzigen Samariter. Das Leben ist eine Reise und wir sind alle unterwegs irgendwo. Und wenn wir vom Weg abkommen und vielleicht auch verdrängt werden, und es beginnt mit Verdrängung. Du bist vielleicht das dritte Kind, nicht gewollt. Schon da fängt das große Problem an. Nicht gewollt, nicht erwünscht und so weiter. Ablehnung. Der verwundete Geist entsteht durch Ablehnung. Und wir erleben so viel Ablehnung in unserer Gesellschaft ringsherum. Sobald jemand mehr, ein paar Leute mehr sind, also die nehmen mir meinen Platz weg, meinen Stuhl weg, mein Essen und so weiter, das muss man alles teilen, das ist die Mark oder das Euro nur noch die Hälfte oder das Viertel wert, etc. Wir können entweder angenommen oder abgelehnt werden. Und wir kommen aus dem Paradies, wir sind vertrieben, wir sind eigentlich alle schon irgendwo verletzt und haben einen Knacks. Wir haben alle schon irgendwo einen Knacks. Und das Leben ist zusammengesetzt aus vielen kleinen Teilen, vielen Erfahrungen, guten Erfahrungen und schlechten Erfahrungen. Meistens behalten wir die guten nicht, aber die schlechten behalten wir in guter Erinnerung. Und wir wissen ganz genau, das, was Gott getan hat, das haben wir vergessen. Aber das, die Enttäuschung, wo uns jemand gekränkt hat, wo wir versagt haben oder wo wir Schläge eingesteckt haben, entmutigt worden sind. Weißt du, wir sollten Erinnerung haben. Und ich sag den Leuten, bei unserer Erinnerung sollten wir es so machen wie bei einer Sonnenuhr. Wir sollten nur die Sonnenstunden zählen. Und wir sollten die Nachtstunden total vergessen. Nur die Sonnenstunden. Zähl die Stunden, die du so als Glücksstunden gehabt hast, Freude gehabt hast und so weiter. Und das andere sollte man vergessen, Gott abgeben. Da komme ich nachher dazu, wie gebe ich Gott meine Nachtstunden, Mondscheinstunden, wie gebe ich die Gott ab? So. Vielleicht muss ich hier etwas anfangen. Ich habe so einen Schock erlebt in meinem Leben. Ich bin nach Litauen, Memel, wo ich herkomme, hingefahren und habe meinen Kindern gezeigt, hier hat euer Vater gespielt. Was wir hier alles gemacht haben. Noch so Löcher an die Wand gebaut und so weiter. Manches waren da, sogar der Brunnen, den ich mit meinem Vater gegraben habe, der war noch da und voll in Betrieb und die Leute haben immer noch Wasser geschöpft und so weiter. Und dann habe ich gesagt, guck mal, euer Vater hat hier gespielt. Und dann komme ich an einen Baum und dieses Bäumchen war mal ganz klein und dann, ich habe so eingeschnitzt meine Zeichen so und mein Autogramm und so Kerben reingeschlagen. Und dann kam ich an diesen Baum, hier hat da euer Vater gespielt. Oh, die Kerbe ist da, aber die Kerbe ist riesig gewesen. Da habe ich gesagt, und ich stand vor dem Baum, ich habe zu dem Baum gesagt, lieber Baum, verzeih mir, dass ich dich so verletzt habe. Damals, als du noch klein warst, da war nur ein kleiner Schnitt. war so einfach. Aber jetzt, nachdem du schon alt, nach 30, 40 Jahren, wo ich da vorbeikomme, diese Kerbe, unersehnlich, ich habe dich so entstellt, dich so verletzt. Und an diesem Baum habe ich so rumgeschnipselt. Das wusste ich, habe ich gesehen. Und es hat mir so leid getan, dass ich diesen Baum so verschandelt habe, als es klein war. Und es gibt in deiner Jugend, in deiner Kindheit, weißt du, die Verletzungen im Alter sind nicht mehr so schlimm, aber die Verletzungen in der Kindheit, die Verletzungen in der Jugend oder die Verletzungen sogar als Baby abgeschoben oder gar nicht gewollt. Wir haben Leute, die auch in unsere Gottesdienste kommen, nach dem Krieg oder im Dritten Reich und so weiter, unwerte Leben und so weiter. Da ist jemand, der in unsere Gottesdienste kommt, ich nenne keine Namen, aber diese Geschichte ist wirklich wahr, und da wurde in Zeitungspapier, als er geboren wurde, in Zeitungspapier gewickelt und unterm Waschbecken gesteckt. Und da kommt eine Krankenschwester vorbei und dann da sieht das Kinderbeinchen, guckt es hin, da ist dieser Junge da und holt es raus, gibt einen Klaps und fängt an zu schreien, der Kleine. Er sollte gar nicht geboren werden, sollte gar nicht aufwachsen, unser Hermann, und so weiter. Sollte gar nicht, und der ist auch gar nicht richtig gewachsen, der gute Mann. Der ist immer klein geblieben. Ist immer klein geblieben. Weißt du, wenn keine Liebe da ist, und diese Liebe, das ist jetzt nichts bei dir. Weißt du, das sage ich jetzt nichts über dich. Aber hier, und der ist nicht gewachsen. Und das ganze Leben dann in Heim abgeschoben, dann nach Frankreich abgeschoben, dann wieder nach Deutschland zurückgekommen, und so weiter. Hin und her geschoben. Das ist das Leben. Und so bist du vielleicht auch hin und her geschoben und sagst, das ist mein Leben, hin und her geschoben, auch zwischen Kulturen und Sprachen, Religionen etc. Schrecklich. Und da passieren die Verletzungen. Der verwundete Geist entsteht in der Kindheit, nicht im Alter, nicht wenn mit 50, nicht die großen Schnittpunkte sind bis zu deinem 5. Lebensjahr. Wo warst du bis zu deinem 5. Lebensjahr? Was war dein Leben bis zu deinem 5. Lebensjahr? Alles andere kannst du vergessen. Die Kommunisten sagen, gib mir ein Kind bis 5 und es gehört uns. Und jetzt kannst du dich fragen, wo bist du aufgewachsen bis zu deinem 5. Lebensjahr? Die ersten 2 Jahre, wir entdecken da so viel. Wir entdecken die Liebe des Vaters, die Liebe der Mutter, die Liebe der Familie, oder auch der Hass und die Ablehnung. Wir erfahren das alles. Und dann die ersten 2 Jahre, da entdecken wir so viel vom Leben. Aber wenn viele haben die nicht diese Möglichkeit. Viele sind nicht gewollt, nicht erwünscht. Ach, so Patzi da. Nicht gewollt, nicht geliebt, abgetrieben. Du solltest sogar abgetrieben werden. Und du weißt es, also meine Eltern wollten mich abtreiben. Die wollten mich gar nicht haben. Leider hat es nicht geklappt. Die konnten nicht nach Holland fahren und mich dort abtreiben. Die haben das Geld, das Zeug nicht dazu gehabt oder was weiß ich, keinen Arzt gefunden. Und du weißt es, die wollten mich abtreiben. Und du lebst mit dem Gedanken, ich sollte abgetrieben werden. Und du wunderst dich, warum du immer wieder, du bist ein netter Mensch, ein netter Kerl und alles in Ordnung, aber sobald es irgendwie enger wird, die Beziehung, die Freundschaft, bricht es auseinander. Kannst keine Freundschaft halten. Da ging schon im Kindergarten, keiner wollte, du warst nett und du hast lieb, du wolltest dein Bestes geben, keiner wollte mit dir spielen. Abgetrieben, abgelehnt. Dein Leben ist, da läuft ein Programm, ein roter Faden, nicht gewollt, nicht erwünscht. Und dann auch in Beziehung, in der Liebe und dann Partnerschaft. Kommst du zu keiner Beziehung und dann immer wieder abgelehnt, 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 abgetrieben und meistens oft auch davongejagt noch, gekündigt aus der Wohnung, gekündigt im Beruf, gekündigt da, ständig, du lebst nur noch von Kündigung, abgetrieben, nicht gewollt, nicht erwünscht. So verwundeter Geist, das hat etwas mit Geist zu tun, das sitzt tief drin in diesem Programm, in deinem Lebensprogramm. Und dann die Pubertät ist der nächste Schnittpunkt. Da, Vergewaltigung, Missbrauch. Da passieren Dinge, die das ganze Leben prägen und, ja, die sind Erfahrungen, die sitzen drin in unserem Unterbewusstsein. Geschwister, und ich möchte sagen, was für mich zuerst mal ganz groß ist, bevor ich in dieses Thema überhaupt reinsteige. Ich bin so Gott dankbar, dass es die Wiedergeburt gibt. Es sei denn, dass jemand geboren werde aus Wasser und Geist. Ich bin durch Jesus Christus eine neue Kreatur. Egal, was bisher mit mir passiert ist, egal, was meine Eltern, was die Gesellschaft, was die Schule, Lehrer, Pastor etc., wer das auch war, wer sich an mir versündigt hat, ich schüttle das Ding alles ab. Ich ziehe diese alten Klamotten raus und ziehe das neue Gewand Jesus Christus an und ich bin eine neue Schöpfung in Christus. Und das ist so wichtig, dass ich lerne, alles abzuschütteln und dass wir nicht nur äußerlich uns verändern, sondern auch innerlich im Geist, geboren aus Wasser und Geist. Johannes 3. Dass ich also vom Geist her erneuert werde. Dass mein Geist, ich habe den Heiligen Geist, ich habe nicht mehr den alten Geist, diesen verwundeten, verletzten, gekränkten, zerstörten Geist. Ich habe jetzt den vollkommenen, den Heiligen Geist. Ich lebe jetzt in einer anderen Dimension. Wiedergeburt ist so eine wichtige Erfahrung. Solange du nicht die Wiedergeburt erfahren hast, kannst nicht geheilt werden. Du brauchst diese Wiedergeburt. Damit fängt es an. Jesus sagt, wenn ihr nicht werdet wie Babys, kleine Kinder, du musst wieder so zurückgehen, als dich noch gar nicht gegeben hat. Vor Grundlegung der Welt noch, bevor dich irgendjemand versauen konnte, bevor dich irgendjemand entstellen konnte, bevor dich jemand missbrauchen konnte, bevor dich jemand ablehnen konnte, bevor es einen Teufel gab, bevor es einen Sonnenstrahl gab, bevor es überhaupt was gegeben hat. Ich muss so weit zurückgehen, vor Grundlegung der Welt, Gott hat mich gewollt. Mich erwählt vor Grundlegung der Welt. Und da fange ich an. Ich fange ganz weit drüben in der Ewigkeit an, wo es noch kein Licht und keine Erde, keine Welt gegeben hat. Vor Grundlegung der Welt, da fange ich mein Leben an, neu aufrollen. Und wenn ich von dort her anfange zu leben, dann kann ich sagen, rutsch mir an allem Puckel runter. Das interessiert mich, mich gibt's nicht mehr. Ich bin eine neue Kreatur. Ich bin eine neue Kreatur. Ich lebe zwar mein altes Leben und ich muss mein altes Leben leben, aber dieser Baum dort an der kurischen Nährung oder am kurischen Haff, dieser Baum, der gedeiht trotz dieser Verschandelung. Warum? Weil Gott ihn gesegnet hat und ich mich bei ihm entschuldigt habe. Verrückt. Aber der gedeiht. Ich habe das Foto gemacht, das hängt bei mir im Büro, diese Bilder, wie dieser Baum sich entwickelt hat. Und sehr üppig, größer als alle anderen Bäume. Vielleicht gerade durch die Verwundung, gerade durch die Verletzung, du setzt andere Kräfte frei, andere Prioritäten frei. Du sagst, ich kümmere mich nicht um die Rinde rundherum, sondern ich treibe in die Höhe, ich gehe zu Gott. Amen. Dieser Baum war für mich eine Predigt. Oder diese Bäume, ist nicht nur ein Baum gewesen. Die ganze Böschung. Wir haben ja gespielt. Darf ich euch eines sagen? Wir haben so ein Gebüsch, so Wäldchen gehabt. Und ich habe entdeckt die Kraft des Axtes, was eine Axt vermag. Und wir haben so Spaß als Jungs gehabt. Wir haben das ganze Gehölz abgehölzt, nur vorne am Rand, damit die Leute noch sehen, da ist noch ein Gebüsch übrig gelassen. Dann kommt doch der Bürgermeister vorbei und sagt, was ist da passiert? Und dann kam mein Vater, er hat fast 8 Prügel bekommen, mein Vater, und er sagt, er war auch dabei, also ich war auch dabei, wir haben es einfach abgeholzt, weil wir so Spaß gehabt haben, wie die Bäume so fällen, scharfe Axt und die Wirkung der Axt. Manchmal haben Leute sogar nur aus Spaß, die haben gar kein Verständnis, die haben keine Ahnung, was sie für Schaden anrichten. Und ich bin, als ich jetzt drüben war, das ist alles jetzt Gartenland inzwischen. Ich bin so froh, meinen Kindern erzählt, hier war ein Gebüsch, hier war ein richtiges Wäldchen, ganz dichtes Wäldchen sogar. Und jetzt ist Gartenland. Die haben trotzdem gerodet. Weißt du, manchmal lassen die Leute nur ihren Mut aus. Wir haben das Holz nicht gebraucht. Wir haben nur Spaß gehabt. Leute haben gar keine Ahnung, was die manchmal einem anrichten. Die haben nur Spaß gehabt. Stell dir mal vor, du bist einmal blamiert worden. Und das geht dann permanent so, immer wieder blamiert. Kannst nicht richtig lesen, stotterst oder machst irgendeine andere komische Sachen, blamiert und dann bist ausgelacht worden. Und schon dieses, das ist schon ein Geist der Ablehnung, der Verletzung, der Verwundung. Ich blamier nicht, ich werde nicht laut lesen, ich werde nicht ins Mikrofon sprechen, ich werde kein Radiosprecher werden oder kein Fernsehsprecher, so weiter, weil irgendjemand sich über deine Sprache, weil du irgendwie nicht deutlich sprichst, mich was verschluckst oder sonst was. Ich werde nie sprechen. Und deshalb viele Leute erreichen nie die Dimension in ihrem Leben, weil sie verletzt sind. Irgendwo als Kinder, als kleine Kinder verletzt. Oder manche Leute, die ganzen Zwänge, die dann entstehen. Ich habe jemanden in Heilbronn gehabt, der hat einen Waschzwang gehabt. Wenn der dir die Hand gegeben hat, ist er gleich zum Waschbecken gerannt. Und so weiter. Und wir haben versucht, nicht einmal Türklinke konnte er in die Hand nehmen. Immer. Also irgendwie Bakterien, Bazillen, ich könnte angesteckt werden, etc., etc. Wo kommen die ganzen Zwänge her? Wäre ein anderes Thema. So, aber die Wiedergeburt. Die Wiedergeburt ist der Schlüssel. Alles ist vorbei. Ich bin eine neue Schöpfung durch Jesus Christus. Ich bin in der falschen Familie zur Welt gekommen. Alle wissen, wir sind alle in der falschen Familie zur Welt gekommen, habe ich schon so oft gedacht. Aber jetzt bei Jesus Christus, durch Jesus Christus bin ich in der richtigen Familie. Amen. Im richtigen Volk Gottes. Halleluja. Und jetzt bin ich was Besonderes. Jetzt bin ich durch Jesus was Besonderes. In den meisten Kulturen, ob jetzt Araber sind oder jetzt, wo du auch immer bist, oder Asiaten, Chinesen etc., die Frauen gelten nichts, Mädels gelten nichts. Man will Jungs haben. Aber du als Frau bist was Besonderes, das darf ich dir heute sagen. Du bist was Besonderes vor Gott, wertvoll in seinen Augen. Denn die meisten Frauen sagen, wenn ich nochmals auf die Welt komme, möchte ich als Mann zur Welt kommen. Die Wiedergeburt. Weißt du, wenn ich wiedergeboren bin, da gibt's weder Mann noch Frau, weder Jude noch Amerikaner noch sonst etwas. Wir sind alles Söhne und Töchter des lebendigen Gottes. Das ist Evangelium für mich. Wir müssen innerlich neu werden, geboren werden. Sonst der innere Mensch kommt nicht mit. Ohne diese Wiedergeburt kann sich der innere Mensch nicht entwickeln. Sonst hängen wir immer nur an den Körper, halten uns nur an den Äußerlichkeiten auf. Aber der innere Mensch, wenn der wiedergeboren ist, schaut er nicht mehr auf die Vergangenheit, schaut nicht, was da gewesen ist, schaut nicht auf das, was er erlebt hat. Deshalb ist so wichtig, dass unser Leben eine neue Mitte bekommt. Und es ist Jesus und der Heilige Geist. Verwundungen. Wie kommt es zu Verwundungen? Frauen werden ganz leicht verwundet und der Teufel hat auf Frauen abgesehen. Weil wenn er die Frau zerstört hat, nicht den Mann, wenn er die Frau zerstören kann, ist die Familie zerstört. Der Teufel hat auf Frauen, auf Mädchen abgesehen und da sind oft gerade, wenn eine Frau verdorben, versaut, entschuldigt, wenn ich das so sage, ist eine ganze Generation versaut, für Jahre und Jahrzehnte und Jahrhunderte unter Umständen. Wenn eine Frau versaut wurde, deshalb, wenn dich die bösen Buben locken, pass auf, Verwundungen geschehen durch Verführung. Verwundungen geschehen durch Verführung, man wird auf etwas reingelockt. Wir sind Gotteskinder, wir sind Königskinder. Und es ist so wichtig, dass wir unsere Behausung nicht verlassen, sondern das sind, was Gott von uns haben wollte und was Gott aus uns machen wollte. Wir sind von Gott von innen her verändert und werden auch jetzt als Frau und als Lehrer und so weiter. Und vielleicht haben wir schlechte Lehrer gehabt. Weißt du, wir haben schlechte Lehren gehabt. Leute haben uns irgendwas Falsches erzählt. Ein deutscher Mann weint nicht oder deutscher Junge weint nicht. Deshalb kriegt er keine Tränen raus. Und schon dieses Denken, diese Lehre, macht uns geistlos. In 3. Johannes Vers 11, imitiere nicht das Böse nach, sondern das Gute. Und wir sind von der Sünde her, vom Teufel her, von den Dämonen her, wir imitieren immer das Negative. Und wir geben das, ich kann schon fast sagen, wenn die Mutter verletzt ist, die Großmutter verletzt wurde, ist die Mutter verletzt, die Tochter ist verletzt und die Tochter gibt es der Enkelin wieder weiter. Da geht es über Generationen Verletzungen. Nicht geliebt, abgelehnt oder vergewaltigt, missbraucht. Die Mutter, Großmutter missbraucht, Mutter missbraucht, Tochter missbraucht. Es ist wie eine Kette. Es gibt sich weiter. Oder geschieden. Schau doch die Familien an. Geh mal so durch die Gesellschaft durch und du wirst merken, immer wieder dieser gleiche Teufelskreis. Verletzungen werden weitergegeben. In der Bibel heißt es sogar einmal ein Priester. Dieser Alte Testament. Noch vor der Wiedergeburt. Da gab es die Wiedergeburt noch nicht. Gab es den Heiligen Geist auch noch nicht. Ein Priester sollte eine Verstoßene nicht heiraten. Das heißt, eine Frau oder ein Mädchen, die einen Korb bekommen hat, die abgelehnt wurde irgendwie und also das war vor der Verlobung und es kam nicht zu einer Heirat, zu einer Ehebindung. Eine Verstoßene darf der Priester nicht heiraten. Warum? Das ist sehr interessant, weil die Frau hat Ablehnung erlebt. Und diese Ablehnung gibt sie an den Priester weiter, der Priester gibt es wieder an die Gemeinde weiter. Und das ist auch die Gemeinde kommt dann dazu, dass das praktisch alle irgendwie so, wenn er die Hände auflegt, mit den Menschen betet, werden die Leute den Geist der Ablehnung erfahren und erleben. Und es ist eine Kettenreaktion. Wir geben die Geister weiter. Deshalb habe ich auch gesagt, passt auf, wer euch die Hände auflegt. Wenn abgelehnte Menschen, kranke Menschen, besessene Menschen die Hände auflegen, wundere dich nicht, dass du manche Seuche, manche Krankheit einhandelst und sagst, wo habe ich das her? Ich habe doch nichts Böses gemacht. Durch Handauflegung geben wir das Ding weiter. Schwache Menschen, das sind jetzt Frauen, schwache Menschen suchen immer Anlehnung. Und was erleben sie? Ablehnung. Sie suchen Anlehnung, erleben aber Ablehnung. Sie suchen Trost, sie suchen Beistand und dann werden sie, man steht ihnen schon bei, aber man nützt sie dann auch aus. Die Schutzbedürftigen erleben die schlimmsten Ablehnung. Die Armen werden noch ärmer. Ein verletzter Mensch tut nichts Gutes. Warum? Weil er innen drin krank ist. Dieser Verstoßene verstößt andere. Und es wird eifersüchtig, denkt, will mit niemandem in Verbindung kommen. Ein verletzter Mensch ist immer aggressiv. Ein verletztes Tier. Können wir besser, vielleicht verstehen wir besser, weil wir mit Menschen so wenig zu tun haben. Ein verletzter Mensch greift immer an, verteidigt sich selbst, sucht sein Recht, fühlt sich immer angegriffen, sucht immer das Seine. Ein verletzter Mensch bringt sich immer in Sicherheit, immer Jalousie runter, wenn bestimmte Sachen passieren, fühlen sich immer angesprochen. Das sind also auch die Menschen, die immer für alles schuld sind. Auch wenn da in Afrika was passiert, für die Hungersnot sind sie schuld, weil sie nicht so viel essen. Nein, die fühlen sich für alles schuld. Für alles. Also, die nehmen immer die Schuld auf sich. Wir sind verwundet und dann bauen wir so einen Schutzwall um uns herum. Entschuldigen uns für alles ständig. Du kannst sehen, Menschen, die sich immer entschuldigen. Ach, das wollte ich gar nicht so. Die wollten schon so. Aber die sind so feige, sich zu stellen zu der Sache. Sie leben von Verdächtigungen, von Vermutungen dann immer. Schwache Menschen suchen immer Anlehnung. Denn wer schon fällt, dem wird noch ein Schubs gegeben. Und das ist das, die Katastrophe. Der verwundete Geist sucht immer Hilfe. Deshalb gehen sie von Seelsorgeseminar zu Seelsorgeseminar, von Heilungsgottesdienst zu Heilungsgottesdienst, von Befreiungsgottesdienst zum Befreiungsgottesdienst. Sie suchen immer Heilung, Heilung, Heilung für einen verwundeten, verletzten Geist. Immer Anlehnung. Und dann halten sie sich immer an den Starken, wer irgendetwas darstellt, etwas präsentiert. Schwache Frauen suchen starke Männer und so weiter. Flüchten in irgendetwas hinein, andere ins Alkohol, der andere in die Arbeit, der andere werden süchtig. Man will sich schützen, man will nicht die Blöße zeigen, die Maske. Denn sie haben eines gelernt, der moderne Mensch hat eines gelernt, wer nachgibt, der ist beliebt. Wer nachgibt, ist beliebt. Wer sich zurückzieht, wer stille ist, aber er ruiniert sich dabei selbst, ohne dass er es merkt. Wer nachgibt, macht sich beliebt. Und das sind so Liebkind-Leute. Aber der wertet sich selber ab, verliert sein Gesicht, sein Profil. Wer nachgibt. Und du bist erzogen worden, nachzugeben. Sei stille. Auch von der Bibel her. Da kommen Leute, ja, wir sollen still sein. Demütig sein. Weißt du, wo ich demütig sein muss? Ich werde vor keinem Menschen demütig. Ich werde mich auch vor keinem demütigen. Wenn ich demütige, demütige ich nur vor Gott. Wir sollen vor dem Herrn demütig sein. Aber es steht nirgendwo, dass wir uns vor den Menschen demütigen sollen. Also, dass ich nicht sage, Entschuldigung, bitte, bitte, bitte. Nein. Wir Juden, sagen die Juden, wir Juden beugen vor Gott unsere Knie und sonst vor niemand. Das ist die Einstellung des Geistes. Du solltest lernen, vor Gott die Knie zu beugen und vor Gott demütig. Da musst du auf dem Boden liegen. Vor Gott demütig, vor dem Herrn heißt es. Wir sollen einander höher achten als sich selbst. Das gilt natürlich im Geistlichen. Wenn der in Gott ist und ich in Gott bin, dann ist kein Problem. Aber wenn der nicht in Gott ist, dann werde ich nicht vor dem in die Knie gehen. Da werde ich nicht, ach, sag mein Lieber und so weiter. Nein, da werde ich schon meine Stirn bieten und sagen so. Natürlich kommen Leute und sagen, wenn dich jemand auf die eine Backe haut, biete auch die andere. Aber die Leute müssen lesen, wo das gesagt worden ist, in welchem Zusammenhang das gesagt worden ist. Falsche Verkündigung bringt uns in die Hölle. Bringt uns in Seelenqualen. Und die meisten Leute hören so fromme, lieben Heilandsevangelium. So, wir müssen sanft und ruhig sein. Der Herr Jesus war sanftmütig und von Herzen demütig. Du, der Herr Jesus hat die Peitsche genommen und hat die Leute aus dem Laden rausgeschmissen. Und das nicht nur einmal, sondern gleich zweimal steht in dem Evangelium drin. Und so weiter. Und Jesus kannte keine Demut. Weißt du, sagt er, du, der hat keinen Respekt ja vom Pilatus. Er sagt, was ist die Wahrheit? Oder vom Teufel, hat auch keine Demut vom Teufel gehabt und keinen Respekt und so weiter, hat gesagt, mein Reich ist nicht von dieser Welt. Er hat seine Position eingenommen, er ließ sich nicht zu Hans Wurst und zum Waschlappen machen. Vor Gott war er demütig, sanftmütig und demütig, aber vor der Welt. Und wenn du jetzt nicht glaubst, das heißt, sie werden euch in eure Synagogen schleppen und so weiter. Und da, wenn dich jemand eine Backe haut, der Rabbiner, weil du ihm widersprichst, dann biet auch den anderen, weil es sowieso Quatsch ist, alles, was er dort erzählt. Aber draußen, da musst du kämpfen. Und dazu bist du geboren. Ich habe den guten Kampf des Glaubens gekämpft. Paulus hat sogar mit wilden Tieren gekämpft. Paulus hat sogar manche dem Teufel übergeben. Das ist der gute Mann. Und hat's nicht nachgegeben. Wenn du einmal anfängst nachzugeben, steigst du ab. Und die Frage ist, Gott nachgeben immer, sofort, auf der Stelle. Aber muss ich den Menschen, gottlosen Menschen, da gehe ich lieber ins Gefängnis, da gehe ich lieber als Märtyrer, das sind die Seelen und dem Altar. Du sollst Gott absagen, wenn die Leute, und man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen, das Wort Gottes. Und wir sind gelehrt worden, untertänig. Das deutsche Volk ist vom Hitler verführt worden, vom Hitler versaut worden, immer diesem Gehorsam der Obrigkeit. Steht in der Bibel. Gewiss steht in der Bibel. Aber man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Gott mehr gehorchen. Aber die Obrigkeit, wenn die nicht von Gott ist, du musst eine Obrigkeit, die nicht von Gott ist. Ja, gibt es eine Obrigkeit, die nicht von Gott ist? Kommunismus ist eine Obrigkeit, die nicht von Gott ist, sondern vom Teufel von unten aus der Hölle. Und die einzige Stelle, warum Paulus in Römer 13 schreibt, sei der Obrigkeit untertan, ist das römische Recht. Wo das römische Recht gilt, da kannst du ruhig der Obrigkeit untertan sein. Aber das römische Recht, wo gilt es heute noch? Das römische Recht. Paulus konnte sich auf den Kaiser berufen und sagte, hör mal, also der kann Recht sprechen. Juden, ich pfeife auf euch. Ihr könnt nicht Recht sprechen. Ihr werdet mich unterwegs umbringen. Aber der Kaiser. Deshalb, Paulus unterordnet sich dem Kaiser, weil er weiß, der Kaiser, der prüft alles und er spricht ein gerechtes Urteil. Aber einem Kommunisten, einem Faschisten, einem Idioten sich unterzuordnen, du siehst also die drei Männer im Feuerofen, die sind lieber in den Feuerofen gegangen, als sich Nebukadnezar unterzuordnen. Das wäre doch so einfach, einfach sein Knie zu beugen und dann wäre die Sache gelaufen. Nein, das haben sie nicht gemacht. Die haben nicht einmal Knie gebeugt. Und das wäre gar kein Problem gewesen. Unter Diokletian, da hat schon das römische Recht nicht mehr gegolten. Da musstest du dich nur verbeugen vor der Statue des Kaisers und du hast dein Leben gerettet als Christ. Die haben das nicht gemacht. Das Christentum lehrt uns, hart zu werden. Sonst hätten die Christen nicht das Evangelium bis ans Ende der Welt gebracht. Hart der Wirklichkeit gegenüber. Hart den Problemen und so weiter. Du musst abgehärtet werden. Und deshalb braucht man vielleicht ab und zu mal kalte Duschen. Wer nachgibt, macht sich beliebt. Wird schnell befördert, aber dann nur auch bis zu gewissen Grenzen. Wer flieht, der wird noch mehr gejagt nachher. So, Heilung eines verwundeten Geistes. Heilung der Vergangenheit. Lass uns darüber nachdenken, was ist in meiner Vergangenheit alles gewesen. Diese inneren Wunden, so inneres Brandmal. Und viele tragen ein inneres Brandmal und wissen es nicht einmal. Ein inneres Brandmal. Ich denke an diesen guten, schönen, hübschen Mann Absalom, Sohn von David. Der ist König, aber der trägt ein unsichtbares Brandmal in sich. Der macht Sachen, der sagt, ich bin verrückt, warum tue ich das, was ich tue? Der greift nach dem Thron, versündigt sich an den Frauen seines Vaters, der wird schlimmer als ein Hurenbock. Äußerlich schön perfekt, aber innen drin ein Brandmal. Du kannst äußerlich schön und perfekt sein und innen drin ein Brandmal haben. Und da ist die Sünde vom David schuld an der ganzen Geschichte. Und der Junge, das war der Älteste, der Erbe, Erstgeborene, Absalom, der sollte den Thron erben, rechtlich wäre es gewesen so und so weiter. Aber er trägt ein unsichtbares Brandmal. Und so viele Menschen tragen ein unsichtbares Brandmal von der Familie her, vom Haus her, von der Abstammung, von der Sippe her, von der Tradition her, ein unsichtbares Brandmal. Und benimmt sich unmöglich, bis nachher selber am Baum hängt und erstochen wird von diesem Joab. Das war das Ende von Dings. Und dann sagt David in seiner Totenklage, es ist interessant, was David nachher sagt, Junge, warum bin ich nicht gestorben? Ich hätte sterben sollen. Und er sagt noch, tu diesem Jungen, diesem Knaben nichts an. Dieser Junge hat alles mitbekommen. Dieser Junge hat alles miterlebt. Dieser Junge hat den ganzen Knatsch zu Hause, was da war, miterlebt, was im Palast passierte. Das hat er alles hautnah miterlebt. Dieses unsichtbare Brandmal. Du musst vorstellen, du hast so viele Sachen miterlebt, wie da Partnerwechsel war, wie dies war, wie Ehescheidung, diesen ganzen Krach zu Hause. Du hast die Kinder, die jetzt aufwachsen in unserer Gesellschaft heutzutage, aus diesen alleinerziehenden Ehen und so weiter, wenn die aufwachsen, die haben so viel Negatives miterlebt. Die brauchen doppelte Portion der Heilung und der Gnade Gottes und eine doppelte Portion des Heiligen Geistes. Eine Portion reicht nicht mehr. Reicht nicht mehr, um hier das ganze unsichtbare Brandmal von der Familie her loszuwerden. Du schaffst es gar nicht mehr, weil da so viel sich angestaut hat an Problematik. Und dann wäre ich bloß für dich gestorben. Ich sollte dort hängen, nicht du Absalom. Ich sollte gelünscht werden, nicht du Absalom. Dieses unsichtbare Brandmal von seinem Vater her, das muss er ertragen. Wunden müssen behandelt werden, das ist sehr wichtig. Gereinigt werden, ausgewaschen werden, dieses innere Brandmal, sonst wird man Sklave, wenn man das nicht los wird. Innere Wunden kommen von außen nach innen. Also innere Wunden kommen von außen nach innen. Und die göttliche Heilung geschieht von innen nach außen. Es gibt verschiedene Ursachen dafür. Für manches kannst du nicht. Also es gibt verschiedene Ursachen für Verletzung Naturgewalt. Und wenn jemand in einem Katastrophengebiet groß geworden ist, oder ich habe in Heilbronn Leute gehabt, die sind bei den Bombennächten verschüttet gewesen und dann hat man sie ausgegraben und diese Frau hat ihr Lebtag, sie konnte sich nur an Gott halten. Das war das Einzige, was sie konnte. Aber die war verschüttet, 3 Tage und bis man sie gefunden hat. Angst, Todesängste durchgestanden, 3 Tage lang. So Naturgewalten oder politische Systeme oder Kriege, die hinterlassen Spuren. Da geschehen sehr viele Verwundungen. Oder das, was man sagt von Vietnam-Syndrom oder jetzt würde man sagen Irak-Syndrom oder welches Syndrom auch immer, so aus den Kriegs- und Krisengebieten. Da bleiben Spuren, da diese Kinder oder auf Afrika, diese Kinder, die dann aufgewachsen sind, Kinderkrieger oder Kämpfer und Soldaten, Kindersoldaten, die dann also über Leichen gegangen sind, schon der erste Mord. Aber dann, nach diesem ersten Mord, da ist man abgebrüht gewesen. Politische, wirtschaftliche Verhältnisse können einen verletzen und manche sogar von Gott fühlen sich verlassen und verletzt und verwundet. Gott hat mich fallen lassen. Gott hat mich nicht lieb gehabt und so weiter. Und einige Schmerzen sind unvermeidlich, weil die Welt so läuft. Umweltkatastrophen und all diese Dinge, da kannst du nicht verhindern dabei. Aber Verletzungen kommen auch, wenn Freundschaften in Brüche gehen, wenn Eltern versagen, Ehepartner versagen, Geschwister versagen. Manche Verletzungen fügt man sich selber zu, weil man Mund nicht gehalten hat. Wärst du nur still gewesen und hättest deine Straße, wärst weitergegangen, hättest sie links liegen gelassen, wäre nichts passiert. Andere verstümmeln sich selbst durch Medikamente, verletzen sich selbst, ohne dass sie es merken. Zigaretten, habe ich gesagt. Wer raucht, jede Zigarette 10 Minuten verkürzt du dein Leben. So, dann ungesunder Lebensstil. Das ist auch, wo man sich dann sein Leben verkürzt. Unüberlegte Äußerungen. Du hättest vielleicht viel mehr überlegen sollen. Nicht sofort gleich hinschmeißen, schmeiß weg, kündige. Oder mach die Tür zu, wenn wir dir nicht zu schaffen haben. Das wäre vielleicht der Mann für dein Leben gewesen oder die Frau für dein Leben gewesen. Aber du hast dann Tür zugeknallt, nur weil irgendwo was nicht gepasst hat. Du hast das Ding nicht verarbeitet schnell genug oder zu schnell dich entschieden für eine Sache und dann ist die Sache gelaufen. Anstatt dass man sich hingesetzt hätte, darüber geredet hätte, jemand anders zu Rate gezogen hätte, vielleicht wärst du heute noch glücklich verheiratet. Viele Verletzungen haben wir einfach übernommen von Eltern, von der Gesellschaft, von der Kirche, Tradition. Verletzte geben Verletzungen weiter. Verletzte geben Verletzungen weiter. Also, das ist durchaus drin. Und nichts ist so schlimm wie falsche Lehren. Falsche Grundsätze, falsche Philosophie, falsche Theorie, falsche Religion ist genauso schlimm wie Falschgeld. Das ist also was Falsches. Wenn du diesen schwarzen Peter dann bekommst und dann wunderst dich, wo du dieses falsche Verhalten her hast. Falsche Verhalten, falsche Lehren, falsche oder Verletzungen, Verwundungen, die bringen uns in die Flucht, es führt zur Flucht. Dann flieht man in die Arbeit, man will zudecken, man will es nicht wahrhaben, dass man verletzt wurde. Keiner gibt es ehrlich zu. Man rennt zu den Ärzten, man verlässt das Elternhaus, wandert aus sogar unter Umständen, wechselt mal die Gemeinde. Und das ist auch das Problem, viele Menschen werden nie gesund, weil die ständig die Gemeinde wechseln wie ihr Unterhemd. Anstatt jetzt hier zu heilen und du kannst hinlaufen, wo du willst. Tolstoi sagte, selbst wenn du zum Mond fliegen würdest, würde sie Trichinen, die in dir drin sind, mitnehmen. Wenn du zum Mond fliegen würdest, damals waren es Trichinen, heute kann die Pest sein oder der Virus, denn du kannst hingehen, wo du willst, dein Problem nimmst du mit und du merkst, wenn du woanders hingehst, da geht's genauso schlimm zu, die kochen auch mit Wasser und du wirst geschliffen von der anderen Seite, noch schlimmer, als du in der alten Stelle warst und dass du gesagt hast, oh lieber Gott, wenn ich nur dort geblieben wäre. Manche kommen wieder zurück. Aber weglaufen, Ärzte wechseln. Dich kann ein Arzt nur behandeln, weil er dich kennt nachher. Und deshalb eine Gemeinde, da muss man sich zusammenraufen, zusammenkommen. Andere schlagen um sich. Das ist Zeichen und Reaktion von Verletzung. Wenn du verletzt bist, wie erkenne ich in der Seelsorge, wenn einer verletzt ist, wenn er mir etwas erzählt und Tränen anfangen zu laufen, dann hat der noch keine Heilung darüber erlebt. Da ist noch die Wunde offen, die Wunde nässt noch, die Wunde blutet noch. Wenn du etwas erzählst und da kommt alles hoch. Du musst nur den Namen nennen, nur Stichwort nennen und dann kommt schon alles hoch. Kann schon 3 Tage nicht mehr schlafen. Wenn irgendein bestimmter Name, nur ein Stichwort muss fallen und schon ist die Sache gelaufen. Das heißt, die Sache ist noch nicht verheilt. Die Sache ist noch nicht aus der Welt geschafft bei dir. Andere schlagen um sich, schreiben Briefe, schimpfen. Du musst auch keine Briefe schreiben, aber nachts, da schreibst du schon einen Brief nach dem anderen und so weiter. Und beschuldigst andere, sind überempfindlich. Menschen, die verletzt sind überempfindlich. Andere verdrängen es. Und nicht wenige Verletzte verdrängen ihren Kummer, indem sie trinken und sie betrinken. Und da ist ein Zeichen, dass da ist etwas, das möchte weggespült werden, möchte weg aus der Welt geschafft werden. Oder andere, sie reden nicht darüber. Und das ist das Schlimmste, was passieren kann. Der Mensch redet nicht darüber. Schweigen. So, das ist typisch bei den Deutschen. Das, was ich in der Seelsorge hier erlebe, ist einfach ein Geist der Verdunklung. Ein Geist, da wird so ein Wächter an die Tür gestellt. Ein Geist, das bewacht, dass ja nichts rauskommt. Dass ja niemand was erfährt. Dass ich nicht meine Gesicht verliere. Man will, dass sein Gesicht nicht verlieren. Die Maske. Aber die Maske muss runter. Damit man die Wahrheit erkennt und die Wahrheit einen freimachen kann. Andere grübeln, werden depressiv, aber mit Depression hat noch niemand irgendein Problem gelöst. Vergiss es. Depression löst es nicht. Und dann dieses Schweigen, dieses ewige Verschweigen, zudecken, Gras drüber wachsen lassen. Du kannst Dinge 20 Jahre zuwachsen lassen, aber nach 20 Jahren kommt es. Spätestens, wenn du am Sterbelager liegst, kommt wieder alles hoch. Und deshalb sind gerade Christen, die alles so verdrängt haben, das macht schon der Herr Jesus. Der Herr Jesus macht gar nichts. Der macht gar nichts. Überhaupt nichts. Du musst es machen. Er gibt dir den Heiligen Geist, damit du das machst. Er gibt dir Kraft und die Salbung, damit du machst. Verdrängen hat es keinen Wert. So Gras drüber wachsen lassen. Das macht der Herr Jesus. Und deshalb erlebe ich, wenn Kinder Gottes heimgehen, sterben, dann haben sie manchmal Todeskampf. Weil da kommt alles wieder nochmals hoch. Deshalb, wenn du selig sterben willst, alles abgeben, Heiligen Geist wirken lassen und sagen, Vater, und ich komme nachher, was man machen muss. Vater, in deine Hände befehle ich den Geist. Ich greife das vorne weg. Vater, in deine Hände lege ich meine ganze Vergangenheit. Lege ich alles, was mein Geist erlebt hat, was mein Geist geschluckt hat, was mein Geist gedemütigt hat, was mein Geist verletzt hat, lege ich in deine Hände. Andere, da sind die Schlaumeier, die lassen sich einen dicken Panzer wachsen. So wie die Schildkröte oder Schnecke. Und nehmen überall mit. Da kommt der Geist der Festlegung. Es ist auch ein böser Geist, Geist der Festlegung. Ich lege mich fest. Also darüber werde ich nicht reden, mit diesen will ich nichts zu tun haben. Die können mir alle gestohlen bleiben, die können mir im Puckel runterrutschen und alles, was du so sagst auf diese Art und Weise, ist nichts anderes, als dass du so einen dicken Panzer anlegst. Aber du wunderst dich, warum ist mein Leben so schwer, so schleppend, so träge, warum komme ich nicht vorwärts? Sag doch, lasst so einen dicken Panzer wie der Schildkröte. Kommst ja nicht irgendwo hin. Wir müssen die inneren Beschlüsse zurücknehmen. Weißt du, wir wundern uns auch, und jetzt komme ich auf einen Punkt, was der Heilige Geist mir gezeigt hat. Weißt du, ich vergebe dir, ich vergebe dir, ich vergebe dir, ich vergebe dir, vergib, vergib und so weiter. Aber weißt du, das Vergeben taugt nichts. Du musst dich von diesen Beschlüssen dich lösen. Von diesen Beschlüssen, wo du dich festgelegt hast. Die Vergebung kann nur greifen, kann nur funktionieren, wenn du auch die Beschlüsse, den Geist der Festlegung aufgegeben und rausgeschmissen hast und dich davon getrennt hast. Die Beschlüsse müssen widerrufen werden. Ich vergebe dir. Du kannst ihm vergeben, aber du musst auch den Beschluss aufgeben und widerrufen. Die Schuld ist vergeben, aber der Fluch, die Folge dessen ist noch da in der Luft. Die Wunde brennt. Und sobald Wetterumschwung ist, sobald Föhn ist, sobald irgendetwas passiert, kommt wieder alles hoch. Und das gereizt, diese Wunde ist gereizt. Da bist du plötzlich allergisch auf irgendetwas. Und du merkst, es ist vergeben. Und manche Kinder Gottes wundern sich, ich habe doch vergeben. Mein Gott, ich habe es vergeben. Und es reizt und es kommt immer wieder hoch. Warum? Jeder Wetterumschwung. Jeder Schnittpunkt, jede Veränderung in deinem Leben, wenn irgendwo Schnittpunkte sind, es müssen diese inneren Schwüre, diese inneren Beschlüsse erkannt und gelöst werden. Ich muss hier lösen, das auch dort gelöst. Manche haben ihre Verletzungen zementiert. Man hat vergeben, aber man hat festgenagelt. Nach Rache geschrien, Rache gefordert. Der Verletzte muss wissen, was passiert ist. Das ist ganz arg wichtig. Wie heilt man einen verletzten, verwundeten Geist? Du musst ganz klar wissen, was passiert ist. Was passiert ist, ist böse gewesen. Es ist nicht richtig gewesen. Es ist gemein gewesen. Es ist gehässig gewesen. Es ist teuflisch gewesen. Es ist schrecklich gewesen. Das muss also ganz klar nichts beschönigen. Ich vergebe dir. Wir müssen der Sache uns stellen. Es ist wirklich furchtbar gewesen, was passiert ist. Es ist nicht göttlich gewesen. Es war teuflisch. Muss ich der Realität stellen. Das ist so wichtig. Und nur Konfrontation heilt die Verletzung. Nicht, dass man auf den Weg geht, mit dem wir haben nichts zu tun. Und sich verkriecht und versteckt. Man wurde belogen. Lüge bleibt Lüge. Man wurde kritisiert. An einem wurde genörgelt. Und das war schändlich. Das war nicht wert. Du hast nicht verdient, diese Kritik und so weiter. Man wurde ungerecht behandelt. Das Vertrauen wurde zerstört, man wurde verleumdet, da wurde zu viel schmutzige Wäsche gewaschen. Das ist alles wahr, stimmt. Und jetzt muss man das Ding aufarbeiten. Man muss dem Problem in die Augen schauen, auf gleicher Augenhöhe. Und da kann man nicht sich beugen und einfach, ja, das Kind Gottes muss immer nachgeben. Und wenn das Kind Gottes nachgibt, wundert sich, dass es nachher Waschlappen ist und Fußabstreifer wird am Schluss. Man wurde in Verruf gebracht. Man wurde verachtet, links liegen gelassen, übergangen. Und dann wundert sich, wo kommen dann meine ganzen Minderwertigkeitskomplexe her? Woher kommen meine ganzen Komplexe überhaupt her? Weil man nicht aufgearbeitet hat Dinge. Die Wunde, die entwickelt sich dann, da gibt es eine Seitenentwicklung, Nebenentwicklung. Was Sünde ist, ist Sünde. Und viele wundern sich, warum sie dann plötzlich so Außenseiter werden, so komisch werden, etc., etc. Sünde ist, lass mich sagen, was Sünde ist zuerst, denn es ist so wichtig, dass wir das verstehen. Wie arbeite ich die Sünde um? Deshalb habe ich auch gestern gesagt, weißt du was in der Kirche, Buße, tut Buße. Weißt du, Buße ist katholisch, mittelalterlich und Buße, dieses Wort, was wir als Buße haben, steht nicht so in der Bibel, Leute. Buße ist, kehrt um. Kehrt um, das ist Buße nach der Bibel. Und wenn Johannes, der Täufer, sagt, tut Buße, dann meint er, kehrt um. Bist du in diese Richtung gegangen, jetzt geh in diese Richtung, kehrt um. Lauf nicht so wie bisher weiter. Leb nicht so wie bisher weiter. Mach nicht mehr so wie bisher weiter. Du musst dich verändern. Das ist Buße. Gebüßt hat Jesus am Kreuz auf Golgatha für 2000 Jahren. Da ist nichts mehr zu büßen. Also ich finde nichts mehr, was ich büßen müsste. Der ist schon alles getan. Petrus an seinem Pfingstpredigt, da heißt es klipp und klar, kehrt um. Luther übersetzt natürlich mittelalterlich, katholisch, tut Buße. Da denkst du, jetzt muss ich in die Knie gehen. Und da gehst du statt runter, statt dass du dich anders änderst. Du änderst dich in die falsche Richtung, du gehst runter. Und deshalb wunderst du, wenn du nachher ganz unten am Boden liegst und nicht mehr hochkommst. Buße. Weißt du, was Buße ist? Nicht so runter, sondern so rüber. Das ist Buße. Und du siehst, die falsche Fehlentwicklung, sogar die religiöse Entwicklung, wo die uns hinbringt, die macht uns fertig. Die religiöse Entwicklung. Jesus hat für mich gebüßt. Jesus hing am Kreuz, ist zum Fluch geworden für mich. Er hat gebüßt, gelitten. In seinen Striemen bin ich geheilt. In seinen Wunden bin ich geheilt. Da brauche ich nicht mehr büßen. Da ist nichts mehr zu büßen, Leute. Meine Rechnungen sind bezahlt. Jetzt muss ich nur umkehren und sagen, danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Das ist Umkehr. Kehrt um. Das ist Wiedergeburt. Kehrt um. Verändert euer Leben. Verändert euer Denken. Verändert euer Fühlen. Verändert eure Einstellung. Verändert eure Orientierung. Verändert euren Weg, die des neuen Weges sind. Sünde ist alles, was wir absichtlich tun. Alles, was mit Vorsatz getan wird. Das ist Sünde. Halt dich fest. Das ist Sünde. Alles, was vorsätzlich getan wird. Was wir gegen unsere Überzeugung tun, ist Sünde. Die Bibel sagt, wer da weiß, Gutes zu tun und tut's nicht, dem ist es Sünde. Halt dich fest. Bin noch nicht fertig. Wer da weiß, Gutes zu tun und tut es nicht, das Wort Gottes, dem ist es Sünde. Wenn wir nicht das Richtige tun, sündigen wir. Und da gibt es, und das sind Fromme. Das sind alle Fromme hier mit eingeschlossen jetzt. Wenn du weißt, was richtig ist und nicht das Richtige tust, sündigst du. Wenn wir uns nicht richtig verhalten, sündigen wir. Auch wenn wir uns selbst gegenüber nicht richtig verhalten, sündigen wir uns. Wenn wir dem Bruder, der Schwester gegenüber uns nicht richtig verhalten, sündigen wir uns. Du weißt, was zu tun ist und du sündigst. wenn du das nicht tust. Wenn wir nicht loslassen, was wir loslassen sollten, das ist Sünde. Wenn wir nicht loslassen, was wir loslassen sollten, das alte Leben, fahr dahin. Und wenn wir das nicht tun, es wird uns zur Sünde, obwohl wir nichts falsch gemacht haben. Glauben wir es. Aber weil wir nicht das getan haben, was Gott gesagt hat, was wir gefühlt haben von innen her, ich sollte damit nichts mehr zu tun haben. Ich sollte es abschließen, ad acta legen, vernichten, in den Keller bringen. Von dem wir uns nicht lösen, obwohl wir es wissen, denn es ist Sünde. Jetzt, die lieben Raucher, wenn du weißt, Rauchen ist Gift, wenn der liebe Gott wollte, dass du rauchst, hätte er den Schornstein geschenkt. Da wäre nichts aus den Ohren so ein Kamin rausgegangen, wenigstens. Wenn du weißt, Rauchen ist Gift, ist tödlich, steht sogar auf der Schachtel, jetzt wird sogar auf einer Schnapsflasche auch noch drauf gedruckt. Alkohol ist Gift und tödlich. Wenn du das nicht kapierst und nicht begreifst, Alkohol ist tödlich. Auf jeder Reklame steht es drauf, Zigaretten sind tödlich. Und du rauchst trotzdem, du sündigst, du brauchst nicht beten, dass der liebe Gott dich heilt. Er kann dich nicht heilen, selbst wenn er es möchte. Und 1000 Götter können dich nicht heilen. Wenn du weißt, was gut ist und tust das nicht, spar dir das ganze Gebet. Ist alles nur Geplappere. Ist alles Geplappere. Vergiss es alles. Wenn du dich nicht löst, von dem du weißt, es ist richtig. Oder du weißt, deine Ernährung, das ist so falsch. Und in vielen Sachen ist so viel falsch. Leute, wir müssen auch an unsere Ernährung denken. Weißt du, mit dem Blutdruck und so weiter. Weißt du, da in der Wurst ist Zucker drin. Für was brauche ich Zucker in der Wurst? Oder du weißt, oder für was brauche ich in der Marmelade Salz? Aber das ist alles drin, lest mal alles, was da drauf ist. Falsche Ernährung. Wir wundern uns, wo der ganze Zucker herkommt, wo der ganze Bluthochdruck kommt. Gesunde Ernährung. Wenn ich mit Leuten bete, weißt du, was ich dann mit den Leuten sage? Hör mal, der Herr Jesus ist gut, der Herr ist wunderbar. Aber in der Seelsorge sage ich, hör auf, Schweinefleisch vielleicht zu essen, hör auf, das zu essen, hör auf, das auf zu essen. Oder das ist nicht gut für dich, ess lieber Gemüse, mach so wie es Daniel, trink Wasser und Gemüse und lebst du wieder gesund. Es ist wichtig, ein Drittel der Bibel spricht von gesunder Ernährung. Ein Drittel der Bibel. Ein Drittel spricht von Gott, ein Drittel von positivem Denken und dann noch so ein paar andere Geschichten. Aber das ist die Bibel. Ein Drittel ist gesunde Lebensweise, gesunde Ernährung. Aber dazu gehört so vieles. So, was ist Sünde? Eine Sünde noch, die greife ich nur einfach raus aus diesem ganzen Sündenkatalog. Hader. Hader ist Sünde. Hader. Weißt du, was Hader ist? Hader. Hader, du haderst. Verhandeln. Denken. Hadern. Man hadert mit seinem Schicksal. Warum durfte ich kein Abitur machen? Warum durfte ich nicht zur Schule? Warum durfte ich keinen Abschluss machen? Warum sind meine Eltern immer so jedes Jahr zweimal umgezogen? Warum? Man hadert mit seinem Leben. Man hadert mit seiner Geschichte, mit seiner Biografie. Man hadert für das verpfuschte Leben. Hader. Anklage, ja, man klagt sich an. Verpfuschte Leben. Man hadert, weil man das nicht erfüllt hat und das nicht erfüllt hat. Hätte ich bloß durchgehalten, hätte ich nicht sofort hingeschmissen, die Sache. Man ist so schnell und so leicht verwundet. Aber Hader ist eine Wurzel, eine ganz schlimme Wurzel. Und das hat mit Verletzung was zu tun. Man hat einen lieben Menschen verloren. Man hadert mit Gott. Irgendjemand hat einen enttäuscht, man hadert und sagt, dem zeige ich es, dem sollte man sagen, Herr, zeig es ihm. Man ist ständig unter Druck gesetzt worden und man hadert, wer es auch immer gewesen ist. Man hat so viele schreckliche Erfahrungen gemacht und jeder Mensch macht Erfahrungen. Unser Leben besteht aus so vielen Erfahrungen, guten, schlechten, aber meistens sind es schlechte Erfahrungen, die wir machen mit Menschen. Die Bibel sagt, alle Menschen sind Lügner. Alle Menschen sind Lügner. Und du bist mit Lügner, von Lügner umgeben. Jeder Mensch, der nicht mit Gott lebt, lebt als Lügner. Und du bist mit Menschen, wenn ein Mensch nicht Gott kennt, nicht Gott liebt, nicht ehrlich ist. Und die Wahrheit ist das Einzige, was uns wirklich frei macht. Wir sind von Lügnern umgeben. Deine ganze Umgebung ist verlogen. Politik ist verlogen. Religion ist verlogen. Das ganze Tamtam drumherum ist alles verlogen, ist nicht wahrhaftig. Und wir müssen zur Wahrhaftigkeit zurückkommen. Nur so kann uns geholfen werden. Auch zu sich selbst wahrhaftig sein. Warum tue ich das, was ich tue? Warum komme ich in die Gemeinde? Wahrhaftig sein. nicht aus Lügen in den Gottesdienst gehen, um manchmal, naja, braucht ein bisschen Ansehen, braucht Abwechslung, muss mal ein bisschen raus und muss ein paar andere Leute sehen und möchte ein bisschen singen und so weiter. Warum kommst du in den Gottesdienst? Die Motive, was sind die Motive? Die meisten sind verlogen, lass mich ganz ehrlich sagen. Wir dienen Gott aus Lüge. Wir wollen uns rechtfertigen, weil wir so schlechtes Gewissen haben. Wir müssen eine Schuld abtragen. Oh ja, wir gehen auf die Straße. Du gibst Zeugnis draußen den Menschen, nur weil du ein schlechtes Gefühl hast. Ja, weißt, die Welt geht verloren. Ich muss der Welt bekennen und Zeugnis geben. Da sind so viele Dinge, die nicht wahrhaftig sind. Wir sollten Gott dienen aus Liebe. Aus Liebe. Und nicht irgendwie welche Schulden abtragen, etwas büßen müssen. Da kommt wieder dieses Büßen hoch, dieses mittelalterliche Denken zu uns. Aus Liebe, ich diene Gott aus Liebe, liebe Gott aus Liebe. Ich folge Gott aus Liebe, ich gehe aus Liebe in die Gemeinde. Ich predige Wort Gottes aus Liebe, ich singe aus Liebe. Du sollst Gott lieben von ganzem Herzen, ganzer Seele, aus allen deinen Gemütskräften und sonst gar nicht. Und sonst gar nicht. Die Vergangenheit muss aufgearbeitet werden und wir müssen zur Wahrheit zurückkommen. Vielleicht hast du keine richtige Begleitung gehabt in deinem Leben. Vielleicht hat dich niemand richtig beraten, dich nicht richtig aufgeklärt. Jetzt geht man noch sexuell. Lass uns mal sexuell ein bisschen nachdenken. So viele Menschen sind nicht richtig aufgeklärt worden. Viele zur 50er Generation und aufwärts oder so, die haben sich selbst irgendwo aufgeklärt und dann von falschen Freunden aufgeklärt worden. Und wir wundern uns, und manche sind von Prostituierten aufgeklärt worden oder wie auch immer. Und wir wundern uns, warum unser ganzes Gefühlsleben kaputt ist. Über Sex redet man nicht. Und man hat die Generation vor uns hat nicht über Sex geredet. Aber Sex und Seele gehört zusammen. Die verletzte Person muss freigesetzt werden. Nun gut, jetzt kann man dich nicht mehr aufklären. Du bist schon aufgeklärt. Aber bist du richtig aufgeklärt, ist die Frage. Jesus betet ein Gebet. Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Das Kreuz ist ein Schlüsselerlebnis. Vater, vergib ihnen. Sogar der Heiligste, der Sündlose muss um Vergebung bitten. Und zwar, Vater, vergib ihnen. Vergebung. Und jetzt komme ich, wie heilen meine Wunden? Vergebung ist, ich gebe Gott alles ab. Nimm's. Nimm, Vater. Ich lege in deine Hände alle Schuld. Vater, vergib ihnen. Ich will mich nicht mehr damit beschäftigen. Ich will darüber nicht mehr weinen. Ich will damit kein Gefühl mehr haben. Ich will das gar nicht mehr, dass mir hochkommt. Vater, nimm du das. Vater, vergib ihnen. Vergebung muss man wollen. Vergebung hat auch das mit Willen zu tun. Und zwar, ich gebe es Gott bewusst ab, diese Verletzungen. Nimm Gott mit, bewusst in meine Geschichte hinein. Und ich durchlebe noch einmal ganz neu meine Lebensgeschichte. Wir brauchen eine Versöhnung mit unserer Lebensgeschichte, Geschwister und Freunde. Sonst kommen wir nicht weiter. Vater, vergib ihnen. Wir müssen uns mit unserer Lebensführung versöhnen. Und weißt du, du kannst anderen vergeben, aber das Schlimmste, was du noch nicht gelernt hast, viele Christen nicht gelernt haben, Vater, vergib ihnen. Wer sind das ihnen? Das sind die anderen zuerst mal. Aber sich selbst vergeben. Sich selbst vergeben. Mensch, ich Esel. Wie konnte ich nur so dumm sein? Sich selbst vergeben. Sich selbst annehmen. Sich selbst versöhnen. So wichtig, sich selbst vergeben. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Wenn du dich selbst nicht liebst, kannst du den Nächsten auch nicht lieben. Mit deiner Lebensführung sich versöhnen. Sich versöhnen mit den Lebensereignissen, die du durchgemacht hast. Vieles war gut, vieles war Mist und sinnlos. Vieles war töricht. Sich mit den Lebenserfahrungen sich versöhnen, mit den Schicksalsschlägen. Ach, preis Gott, wir gehen weiter. Halleluja. Vergiss es. Paulus sagt, ich vergesse, was hinter mir liegt. Du musst lernen, radikal deine Vergangenheit abzuschließen und radikal zu vergessen, was hinter dir liegt. Hinter dir kommt nichts mehr, was hinter dir liegt. Und nicht mitschleppen den ganzen Ballast. Ich vergesse, was hinter mir liegt. Paulus musste schon eine ganze Menge vergessen, Theologie studiert, seine ganzen Diplomas, alles Mist, 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 das ist gelinde ausgedrückt noch. Gut, sagt er. Ich vergesse das, was da hinten ist, meine ganzen Übungen, meine ganze Anstrengung, alles Mist. Vergesse es Und das muss natürlich, das ist schon eine harte Arbeit. Verstehst du, du hast gebüffelt, gelernt, geübt, verzichtet, Opfer gebracht, geweint, hast dich kasteit, dich gequält, entbehrt, alles Mist. Schluss. Denk nicht mehr daran, interessiert mich nicht mehr. Du musst auch einen Moment in deinem Leben haben, wo du sagst, es ist alles vorbei. Alles vorbei, ich bin ausgezogen, ausgewandert. Ohne dass du irgendwo umziehen musst, sondern in deinem Geist auswandern, Punkt dahinter machen, hinter deiner Geschichte, ausschalten und nicht mehr einschalten, diese Maschine, entrümpeln. Wir müssen uns annehmen, was da passiert ist, und zur Ruhe kommen. Das ist Heilung, zur Ruhe kommen. Sich annehmen, vergeben, loslassen, dass wir unsere Lebenserfahrungen annehmen. Mensch, ich bin stolz, schau meine Wunden an, da. Stolz auf deine Wunden sein, die tun dir nicht mehr weh. Und wenn du gelernt hast, auf deine Wunden stolz zu sein, hast du Heilung empfangen. Wir müssen lernen, die Erfahrungen als geschehene Erfahrungen akzeptieren. Es ist so. Einverstanden sein damit. Es ist mein Schicksal. Der Lauf der Dinge ist so gewesen. Vielleicht, was das hilft, was ich in der Seelsorge sage, weißt du hast bestimmt furchtbare Dinge erlebt. Schreib dich frei. Schreib einen Brief an den lieben Gott. Aber den schickst du ja nicht ab. Den musst du auch nicht hier reinschmeißen. Sondern das gibst du an den lieben Gott ab. Ein Brief an Gott. Alles, was dir, und das ist das, was den Menschen wirklich hilft. Was ich erfahren habe und was ich gesehen habe, was den Menschen wirklich hilft. Schreib, pack alles rein. So schlimm wie es nur geht. Schreib einen Brief an den lieben Gott. Und sag ihm, alles, was dich verletzt, gekränkt, verwundet hat, dich niedergemacht hat, fertig gemacht hat, schreib einen Brief an den lieben Gott. Und dann lies es noch einmal durch und dann sagst, jetzt gebe ich dir ab. Das ist eine gute Lösung, was Menschen hilft, Gott abzugeben. Und zwar ganz bewusst, kannst vielleicht auch hier in den Gottesdienst kommen, dann nimmst du ein Heft und kniest dich hin und sagst, lieber Gott, hier möchte ich dir jetzt heute abgeben. Das ist jetzt, da nehme ich Abschied von meiner Geschichte. Abschied von meiner Vergangenheit. Du musst auch Abschied nehmen von deiner Geschichte. Und viele haben sich noch nicht von ihrer Geschichte verabschiedet. Sie haben verdrängt, aber sich nicht verabschiedet. Sprüche 18, 14. Der Geist des Menschen überwindet die Krankheit. Doch einen zerschlagenen Geist, wer kann ihn aufrichten? Der Geist des Menschen überwindet Krankheit. Hat immer eine Lösung, weiß immer einen Ausweg. Überwindet Sorgen, Ängste, das Böse, Unglück, Schwierigkeit. Das kann immer verarbeiten. Wenn der Mensch gesund ist und Widerstandskraft hat, überwindet alle Probleme. Aber wenn er einmal angeschlagen ist und platt gemacht wurde, am Boden liegt, krank ist dieser Geist, wer kann den Geist aufbauen und aufrichten? Und da ist die Frage, wer bestimmt und was bestimmt mein Denken? Meine Erfahrungen, meine Vergangenheit, meine Verletzungen? Muss ich immer wieder mich da noch erinnern und mich konfrontieren lassen von diesem ganzen Shit? Oder kann ich sagen, mir ist vergeben, ich bin geheilt. Ich bin gesegnet. Ich bin befreit. Ich bin erlöst. Und ich denke, wir lernen so ganz, also Stichworte, Pinworte. Ich bin erlöst von meiner Vergangenheit. Ich bin erlöst. Was für ein Wort das ist. Ich bin erlöst. Lass uns zusammen sagen. Ich bin erlöst. Und das bist du von deiner Vergangenheit. Das bist du von den Verletzungen. Das bist du von deinen Sünden. Ich bin erlöst. Du siehst also, wir lernen so Dreierles-Worte. Und da hältst du dich fest, ich bin erlöst. Und immer wenn diese Dinge hochkommen, ich bin erlöst. Ich bin erlöst von den Wunden. Ich bin erlöst, ich bin eine neue Kreatur. Die Wunden sind gereinigt. Ich bin erlöst. Und ich halte es immer wieder hoch. Und das musste ich lernen in meinem persönlichen Leben. Ich bin erlöst. Ich bin erlöst. Ich bin erlöst von diesen ganzen Verletzern, die mich verletzen. Und wenn du das hast, dann kannst du den Leuten entgegentreten. Und weißt du hältst dich an die Erlösung, an Jesus und nicht mehr an die Probleme. Du kannst mit diesen Problemen gut zusammenleben, die machen dir gar nichts aus, denn du bist erlöst. Die gehen an dir runter, wie bei der Gans das Wasser. Das macht dir gar nichts aus, du bist erlöst. Und weißt du, wir werden verletzt. Und darf ich dir sagen, wo du verletzt wirst? Und du kannst nicht fliehen. Du kannst nicht auswandern. Du musst in Deutschland bleiben. Du musst zum Arbeiten in deine Firma gehen oder in die Schule gehen oder wo auch immer zu deinem bösen Mann oder Frau nach Hause gehen. Du musst in deine Familie wieder zurückgehen. Dir bleibt nichts erspart. Aber du bist erlöst. Das macht dir nichts mehr aus. Du bist erlöst. Weißt du, was uns zu schaffen macht? Sind immer die Autoritäten, die da oben. Die verletzen uns ständig. Von Kindern wirst du kaum verletzt, aber von denen da oben. Von Gläubigen weniger, von Ungläubigen wirst du verletzt. Von den Reichen, Großen, von den Leitern und so weiter. Vom Fußvolk wirst du nicht verletzt, aber die da oben. Aber ich bin erlöst, ich gehöre Gott, ich bin Gottes Eigentum und mich kann niemand mehr verletzen, es sei denn, ich erlaube, dass sie mich verletzen. Schlagt mich bitte. Dann ist es okay. Dann ist es in Ordnung. Ich bin erlöst von dem ganzen Gesindel, was mich so verletzt hat. Ich bin erlöst. Ich bin erlöst von den Bösewichten. Bin erlöst. Ich bin erlöst. Das gefällt mir. Ich bin erlöst. Du bist erlöst. Wir sind erlöst. Ich bin erlöst. Was soll's? Was sollen mir die Dinge noch zusetzen? Die Zurückweisung, die Ablehnung, die Sticheleien. Ich bin erlöst. Paulus war erlöst. Er hat einen Pfahl im Fleisch gehabt vom Teufel. Und es war ganz massiv. Satan schlägt mich mit Fäusten. Also schlimmer kann es nicht mehr kommen, als wenn einen der Teufel mit Fäusten schlägt. Und er hat dreimal gebeten. Herr, nimm's weg. Wie wird man erlöst? Und weißt du, was der Heiland gesagt hat? Ganz einfach. Erlösung ist so einfach, so kinderleicht, so simpel. Lass dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Das hat er mir gesagt. Lass dir an meiner Gnade genügen. Geschwister, und da beginnt die Heilung. Wir müssen uns an der Gnade Gottes genügen lassen. Nicht irgendwie, jetzt muss so ein Supermann kommen, der muss mich durchschütteln, die Haare durchwirbeln und auf den Kopf stellen und mal so richtig durchschütteln, dann bin ich erlöst. Nein, wir sind auf Golgatha erlöst worden. Halleluja. Lass dir an meiner Gnade genügen. Weißt du, was genügen heißt? Danke sagen. Danke, Jesus, oh, Halleluja. Der kann sticheln, so viel der will, der Kerl. Der kann mich mit Fäusten schlagen, so viel er will. Das prallt bei mir alles ab. Lass dir an meiner Gnade genügen. Lass diesen Gedanken zergehen. Um diese Sachen zu erfahren und Freiheit zu bekommen, ist so wichtig, dass wir in Christus sind. Lass dir an meiner Gnade genügen. Jesus hat in uns so viel hineingebracht und durch Jesu Gnade kommen so viel in unser Leben hinein. Und wir sind in ihm. Ich bin erlöst. Lass dir an meiner Gnade genügen. Nicht an der Gnade der Leute und die Ungnade. Denn Verletzungen sind alles, du bist in Ungnade gefallen. Das ist Verletzung. Aber meine Gnade, ich bin zu dir gut. Und ich meine mit dir gut. Und ich fühle mich gut. Halleluja. In dir, in deiner Gnade, Herr, fühle mich gut. Noch ein paar Gedanken ganz schnell, was uns erlöst. Psalm 25, Vers 4 bis 5 heißt es, zeige mir, Herr, deine Wege, lehre mich deine Pfade, führe mich in deine Treue und lehre mich, denn du bist der Gott meines Heils, auf dich hoffe ich alle Zeit. Also setz deine Hoffnung allein auf Gott und der Heilige Geist wird dir zeigen, wie du jetzt das vergessen kannst. So zum Beispiel, wie ich jetzt vorhin gesagt habe, schreib einen Brief an den lieben Gott und pack alles rein und sag Schluss damit. Dann ein ganz wichtiger Punkt ist Seelsorge. Das ist ein Schlüssel für innere Heilung. Viele Menschen, ich kann nicht hier jetzt euch die ganze Seelsorge von 35, 40 Jahren, die ich hinter mir habe und erlebt und erfahren habe, bringen. Aber es gibt Dinge, wo wir dann individuell auf bestimmte Probleme zugehen, zuarbeiten, wegarbeiten. Vieles wird in der Predigt geklärt. Deshalb, wenn du die Gottesdienste Freitag, Samstag, Sonntag hier besuchst, dann hast du schon so viel Seelsorge rüberbekommen, dass du brauchst gar keine Seelsorge mehr. Aber viele Leute haben doch noch Punkte, noch Sachen, die nicht angesprochen worden sind und die muss man ansprechen. Probleme muss man ansprechen. Und der Teufel lässt dich erst in Ruhe, wenn du rausgelassen hast. Der Teufel hat Angst vor Bloßwerden, vor Offenbarung, vor Bekenntnis. Wenn du bekennst, da ist was passiert. So heikel, so unangenehm, so komisch, so schlecht wie das ist, da ist was passiert. Wenn das nur aussprichst, nur ein Sätzlein sagst, nur ein Stichwort sagst, nur das Stichwort, bist frei. Denn da hat er keine Macht mehr. Der Teufel ist ein Fürst der Finsternis, kann nur in der Dunkelheit operieren. Und je dunkler es ist, habe ich ja gesagt, die Stadt, dass sogar die Diebe, sogar die Ehebrecher brechen die Ehe, steht es dort in Hiob 24, was ich gelesen habe. Also in der Nacht, du musst diese Dinge nur aussprechen. Ganz wichtig, aussprechen, und das macht dann der Heiland das Übrige. Aber leider habe ich erlebt in der Seelsorge, der normale Christ in Deutschland braucht 8 Jahre, bis er zur Seelsorge geht. Aber das ist das meiste schon gelaufen. 8 Jahre. So, 4 wichtige Schritte für deine Heilung. Du musst Vergebung wollen, Vergebung geben, Vergebung annehmen, Vergebung erleben. Und um das zu erleben, das zu erfahren, ist bekennen, Beichte, bekennen, Vergebung, Absolution und dann raus in die Freiheit. Dann einfach dich frei bewegen. Wichtig ist, dass du den Ärger, der in dir ist, über diese Wunde, du schmerzt, du spürst es und so weiter, dass du diesen Ärger rauslässt, dass du diesen Ärger an die Luft setzt und dass dieser Ärger entmachtet wird oder dass dieser Hader oder der Schmerz von innen her. Jesus hat Aussätzige gereinigt, hat uns sogar als Gemeinde den Auftrag gegeben, reinigt die Aussätzige. Und so viele Menschen haben sich selbst durch, und die wissen gar nicht, dass sie aussätzig sind, aber sie sind aussätzig, sie haben sich selbst ausgeschlossen, schließen sich immer selbst aus. Die bauen so eine Mauer um sich herum, kapseln sich ab, stoßen sich selbst raus. Und ich habe gestern euch gesagt, Propheten heilen niemand. Du brauchst also nicht zu Propheten gehen, Propheten heilen niemand. Der Naaman wurde geheilt durch sich selbst, indem er sich selber 7-mal in den Jordan taufte. Propheten heilen niemand. Also wenn du Hilfe brauchst, geh nicht zum Propheten, gib mir ein Wort. Du kriegst dir irgendein Wort und das sitzt nachher noch, ist noch schlimmer wie vorher. Propheten heilen dich niemand. Wenn dich jemand heilt, hör mal gut zu, wenn dich jemand heilen kann, sind Priester. Priester Gottes. Und Jesus hat die 10 Aussätzige geheilt und sagt, geht und zeigt euch den Priestern. Und wenn jemand krank ist, wen soll er holen? Propheten. Er soll Älteste fragen, Priester. Die sollen mit Öl salben. Weißt, und was für Salben, das habe ich euch gestern gesagt, was Salben ist, schön machen. Salbung ist nicht nur so Tropfen Öl deine Stirn. Salbung ist, dass man dich zum König, zum Priester macht. Dass man dich erhebt. Dass man dich vergrößert. Das ist, so geschieht die Heilung aus den Verletzungen, dass man dich ermutigt. Propheten entmutigen. So spricht der Herr. Gericht kommt über dieses Land. Dann 5 Engel werden losgelassen. Und dann kommt die Katastrophe. Buße müsst ihr tun. Und so weiter. Puh, du tust schon, du leidest ja schon genug. Als, es sieht so manchmal aus, als wenn du noch nicht genug gelitten hättest. Satan schlägt mich mit Fäusten. Propheten, geh nicht hin. Bande und Gericht und Trübsal warten dich deiner und so weiter, Agapus und so weiter. Hör mal die Propheten, lies mal durch. Jesus ist König, Priester und Prophet. Er heilt. Er ist der hohe Priester. Er kann mitfühlen mit unseren Leiden, mit unseren Schmerzen. Er. Deshalb geht zum Priester Gottes. Heilung muss von innen beginnen. Durch Salbung. Er gab mir Schönheit statt Asche, Jesaja 61,3. Hat mich gesalbt, gesandt. Hat mir Kopfschmuck gegeben statt Asche, Freudenöl statt Trauer. Ein Ruhmes Gewand statt einem verzagten Geist. Statt eurer Schmach werdet ihr das Doppelte haben und statt ihrer Schande werden sie jubeln über ihr Teil. Und das ist, was dich jetzt nach oben bringt. Entdecke den Schatz in deinem Acker, in deinem Leben. Du, da liegt was drin, das ist der Heilige Geist, das ist Jesus, das ist die Salbung. Er gab dir Schönheit statt Asche. Nur die Salbung kann deinen zerschlagenen Geist heilen. Das ist, was ich dir sagen kann. Das, was ich dir sagen möchte jetzt. In einem zerschlagenen Geist muss die Salbung hineinkommen. Der Heilige Geist. Der Heilige Geist richtet dich auf. Der Heilige Geist, die Salbung bringt dich auf die Beine. Und da ist die Frage, wer kann einen zerschlagenen Geist aufrichten? Niemand. Außer dem Heiligen Geist. Außer dem Heiligen Geist. Deshalb brauchen wir den Tröster, der den zerschlagenen Geist aufrichtet, auf die Beine bringt. Die Salbung heilt die Wunden der Vergangenheit. Die Salbung deckt alles zu. Die Salbung. Und nur durch die Salbung kannst du einen Schlussstrich ziehen in deiner ganzen Geschichte. Nur die Salbung nimmt den ganzen Ballast ab, so dass du es alles hinter dir werfen kannst. Nur die Salbung gibt dir eine neue Identität. Kind Gottes, Er gibt meinem Geist Zeugnis, dass ich Kind Gottes bin. Nur die Salbung holt mich aus der Höhle raus. Nur die Salbung befreit mich von allen selbstgewählten Verdammnissen und Übel. Und nur die Salbung befreit mich vom Selbstmitleid. Die Salbung befreit mich von Selbstvorwürfen. Die Salbung befreit mich von Selbstanklagen und Selbstverdammung. Die Salbung ist es, Geschwister. Und deshalb, dein betrübter Geist kann nur durch die Salbung aufgerichtet werden. Oder du musst Schnaps trinken. Aber jetzt die armen Russen, die haben so Wodka getrunken. Und 100 sind schon gestorben an diesem guten Wodka. Gepanscht. Geschwister, lasst uns aufhören, gepanschtes Schnaps und Wodka zu trinken. Der Teufel, auch die Religion, das gefällt mir, auch die Religion panscht so viel dazwischen. Weißt du, wir haben so viel Panscherei. Weißt du, was du brauchst? Frische Salbung vom Thron Gottes. Direkt aus dem Heiligtum und die ganze Wodka-Panscherei. Und warum trinken die Leute im Osten? Und warum trinken die Leute in hier wie Ostdeutschland und so weiter? Warum greifen sie zur Flasche? Weil sie Probleme haben und mit den Problemen nicht fertig kommen, sind verletzt, betrogen, ausgenutzt, belogen, bis geht nicht mehr. Deshalb brauchen sie so Stärkungsmittel. Aber das ist Betrug. Gepanscht. Gepanscht. Und die sterben und merken gar nicht, an was sie sterben. Die Salbung ist es, bringt uns ordentliches Leben. Nur die Salbung heilt diesen inneren Knick. Salbung macht dich vor Gott stille, beruhigt deine Seele, nimmt die Angst weg. Die Heilung des verwundeten Geistes geschieht durch Gott selbst, durch die Salbung, durch den Heiligen Geist. Nicht durch hier und nicht durch Kraft und nicht durch Therapie und nicht durch Methoden. Gott gibt uns Hoffnung. Psalm 44, Vers 4 und folgende Verse. Denn sie gewannen das Land nicht mit ihrem Schwert. Das gilt auch für die Lösung deiner Probleme. Du kannst noch so kämpfen. Ich kenne Leute, die sind sogar auf die Stühle und Tische gestiegen und eine Decke verklebt und die ganzen Dämonen vertreiben wollen. Kennst du die? Okay, keinen Namen sagen. Okay, aber wir kennen solche Leute. Was so alles gibt in dieser Welt, glaubst gar nicht. Das Einzige ist die Salbung. Wenn der Geist Gottes kommt, sind wir nicht mehr dieselben. Sind wir nicht mehr dieselben. Hier, denn sie gewannen das Land nicht mit ihrem Schwert, noch verschaffte ihr Arm ihnen den Sieg. Nein, deine Rechte war es, dein Arm und dein leuchtendes Angesicht, denn du hast an ihnen gefallen. Du, mein König, ich lasse jetzt ein paar Verse aus, bis Vers 8. Du, mein König und mein Gott, du bist es, der Jakob den Sieg verleiht. Und Jakob... Warum gerade Jakob? Warum nicht Abraham? Warum nicht Moses? Warum nicht jemand anderes? Jakob, der Betrüger, der durch so viel Elend gegangen ist, der Jakob den Sieg verleiht. Mit dir stoßen wir unsere Bedränger nieder. In deinem Namen zertreten wir unsere Gegner. Denn ich verlasse mich nicht auf meinen Bogen, noch kann mein Schwert mir helfen. Auch meine Waffen. Du hast uns von unseren Bedrängern gerettet. Alle, die uns hassen, bedeckst du mit Schande. Alle, die uns hassen. Und das sind eine ganze Menge. Alle, die dich hassen, bedeckt er mit Schande. Das ist der Heilige Geist, deckt alles zu, bedeckt mit Schande. Deine Widersacher, die dich blamieren und blamiert haben, die dir Schande zugefügt haben, dass du nicht mal mehr aus dem Haus rausgetraut hast. Und so weiter. Gott, da bedeckt die Schande, nimmt alles weg. Gott selbst ist es, der dich von deinen Bedrängen rettet. Und du musst nicht vor ihnen fliehen, sondern sie müssen vor dir fliehen. Das ist, was passiert. Du musst vor ihnen keine Angst haben. Du bist in Sicherheit, denn er bedeckt deine Schande. Halleluja. Er bedeckt deine Wunde. Er bedeckt dein Elend. Deine Hände musst du nicht schmutzig machen. Das macht Gott. Halleluja. Gott kämpft gegen deine Gegner, gegen deine Verletzer, gegen deine Verwunder, gegen die, die dich fertig machen wollten. Gott kämpft gegen die. Er ist es. Die Salbung macht dich zum Überwinder. Salbung ist deine Lebenskraft. Wer kann den Geist des Menschen erquicken oder wieder auf die Beine bringen? Die Salbung und nochmals die Salbung. Die Gesundheit des Geistes bringt Gesundheit des Körpers. Das habe ich gelesen. Denn sie gewannen das Land nicht mit ihrem Schwert, noch verschaffte ihr Arm ihnen den Sieg. Nein, die Rechte des Herrn, Psalm 44. Nicht Tabletten, nicht Therapie, nicht Arzt, nicht Operation, nicht Organisation, sondern die Rechte des Herrn. Die Rechte des Herrn bringt Heilung. Macht dein Gesicht zum Leuchten und Strahlen. liebes, wiedergeborenes Kind Gottes. Halleluja. Und wir sind wiedergeboren. Ich glaube von ganzem Herzen, jeder, der Jesus Herr nennen kann, hat den Heiligen Geist, hat schon das Angeld des Heiligen Geistes und wir sind neue Kreaturen in Jesus Christus, wenn wir Jesus Herr nennen. Wie viele Aufnahmen denen gab, er macht Kinder Gottes zu sein. Wenn du deinen Gegner mit Salbung entgegentrittst, hauen sie kreischend ab. Halleluja. Kreischend. Sie lassen von dir, sie lassen dich in Ruhe, sie verlieren ihre Macht, ihren Einfluss und ihre Gewalt an dir. Wiedergeborenes Kind Gottes. Wie lange willst du noch in deinem Blut liegen und zappeln und dich abrackern und dich fertig machen? Ein Bibelvers und dann noch ein paar Gedanken. 1. Petrus 4, Vers 14. Der Geist der Herrlichkeit und der Geist Gottes soll auf dir ruhen. Steht dort. Der Geist der Herrlichkeit und der Geist Gottes soll auf dir ruhen. Das ist das Geheimnis der Heilung. Wenn der Geist der Herrlichkeit und der Geist Gottes auf dir ruht, dann strahlst du. Oder 2. Mose, ich dachte nur eine Stelle ist noch, aber da ist noch 2. Mose 33, 14. Gott sagt zu Moses, meine Gegenwart soll mit dir sein. Weißt du, wenn die Gegenwart Gottes mit dir ist, dann sind die Wunden nicht mehr da. Dann sind die Verletzungen nicht mehr da. Wenn die Gegenwart Gottes da ist, also wie wird ein verwundeter Geist geheilt? Ganz einfach, Gott in uns, Gott mit uns, Gott über uns. Das ist das Geheimnis. Und nichts mehr anderes kann dich mehr bestimmen oder über dir das Wort haben, Kontrolle haben. Der Geist des Herrn ist. Welche der Geist Gottes leidet, die sind Gottes Kinder. Der Geist der Herrlichkeit. Und zu allerletzt. Was mache ich mit meinem verwundeten Geist? Ganz einfach. Ich habe ein Geheimnis für mich gelernt. Das Wort vom Kreuz ist eine Torheit denen, die verloren gehen, uns aber eine Gotteskraft. Und ich habe eines gelernt, das Wort vom Kreuz. Vater, in deine Hände befehle ich meinen verwundeten Geist. Und wenn irgendein Geist verwundet war, das war der Geist Jesu Christi am Kreuz von Golgatha, angespuckt, verspottet, verlästert, verhöhnt, verraten, alles, also was es überhaupt gibt, ein Schwert geht sogar durch das Herz der Mutter. Also Schlimmeres kann nicht mehr passieren, was durch Jesus gegangen ist. Und er sagt, bevor ich meinen Geist in die Hände der Menschen lege, der Schriftgelehrten und Pharisäer, der Juden, der Frommen, der Heiligen oder der Jünger, von den Jüngern sogar verlassen, von den besten Freunden verraten, Vater, in deine Hände. In deine Hände. Dein verwundeten Geist musst du ganz einfach in die Hände Gottes legen. Ganz einfach Gott abgeben. Dein Geist. Und der Geist, der Jesus lebendig machte, macht deinen verwundeten Geist wieder lebendig. Deinen verletzten Geist wieder lebendig. Bring wieder auf die Beine. Wer kann den Geist des Menschen wieder aufbringen? Der Geist Gottes. Halleluja. Und der Geist Gottes hat Jesus lebendig gemacht. Jesus ist nicht im Leib zuerst auferstanden, sondern Jesus ist zuerst im Geist auferstanden und dann hat er gesagt, ach, meine Kleider, diese Leichenkleider, die ziehe ich nicht an. Die lasse ich da. Vater, gib mir neue Kleider. Und er kam mit neuen Kleidern raus, strahlend, da sogar mal einer der Frauen auf jeden Fall, Maria Magdalena wahrscheinlich war es. Er sagt der Frau, Gärtner, wo hast du ihn hingestellt? Jesus kam mit den Kleidern des Gärtners, weil er sagte, diese Leichenkleider trage ich nicht. Warum? Er hat alles in des Vaters Hände gelegt und hat diese Leichenkleider, diese Leichentücher, diese Schweißtücher und ist das Ganze eingewickelt und verbunden sein, hat er gar nicht angenommen. Das bleibt alles hier schön im Grab und nimmt die Kleider vom Gärtner irgendwo, wo gerade lagen. Gärtner, wo hast du ihn hingelegt? Und dann erst merkt, nur über die Sprache merkt Maria Magdalena, das ist doch Jesus, Meister. Meister! Meister! Erst da merkt sie, dass da was anderes passiert ist. Du brauchst eine Verwandlung, die Auferstehung. Du musst aufstehen aus dem Grab als eine neue Kreatur. Vater, in deine Hände lege ich meinen Geist. Unser Geist muss in Gottes Hände liegen, damit deine Verletzungen, damit du alle überwindest, damit du alle Ablehnung dort liegen lassen kannst, den Zweifel, den Unglauben und so weiter. Und dann wirst du die Freiheit bekommen. Der gesalbte Geist Gottes will dich salben. Auf Jesus kam dieser Geist. Jesus war gesalbt. Und du sollst auch gesalbt werden. Und dann bist du nicht mehr verstoßen, nicht mehr verachtet, nicht mehr verkannt, nicht mehr verhöhnt, nicht mehr. Dich kann niemand mehr halten, nicht mal die Wand kann dich mehr blockieren. wenn der Geist des Herrn über dich gekommen ist. Jesus kam in ganz neuem Geist, in ganz neuem Kraft. Und das ist Wiedergeburt. Geschwister, das ist Wiedergeburt. Und eigentlich sollten wir gar nicht mehr groß über diese Heilung sprechen, des verwundeten Geistes. Wenn du richtig wiedergeboren bist und diese Wiedergeburt so richtig verdaut hast, diese Wiedergeburt so richtig erlebt hast, diese Wiedergeburt so richtig durchgemacht hast, bist du eine neue Schöpfung. Halleluja.